Hallo und herzlich willkommen zu Folge 106 des Fusecast. Yay. Britt ist wieder da. Hallo Britt.
Hallo. Guten Tag.
Was machen deine Allergien?
Meine Allergien strotzen aus allen Poren. Ich weiß auch nicht, was los ist. Normalerweise habe ich das immer viel, viel früher im Jahr. Aber jetzt habe ich immer so auf der Hälfte des Tages jucken meine Augen so übel und sind einfach komplett rot. Und deswegen wieder bitte dieses nasale Belegte entschuldigen. Das sind nur meine tollen Pollenallergien.
Ah ja, okay. Naja, dann geht's ja.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Schön. Ja, also ich bin ja relativ allergiefrei tatsächlich.
Sehr froh. Aber ja. Vielleicht erneuert sich dein Körper ja jetzt bald nochmal. Sowas verändert sich ja alle paar Jahre. Du bist ja auch ein bisschen älter geworden, ne? Gestern. Habe ich durch Zufall gesehen.
Ja, und dann hast du erst mal dem falschen Dennis gratuliert,
habe ich gehört. Ja, das war ein bisschen unangenehm. Ich habe in meinem Kalender stehen einfach nur Dennis und habe nur durch Zufall reingeguckt und war so, Mist, mein Arbeitskollege hat Geburtstag. Und habe dann erst mal eine Kollegin angerufen, so, hat der Dennis heute Geburtstag? Und sie war so, nee, der hat im November. Und dann ich so, okay, da bleibt nur ein anderer Dennis übrig.
Ich glaube, ich habe dir auch schon mal am falschen Tag gratuliert irgendwann mal.
Nee, ich glaube, du warst zufällig sogar am richtigen.
Echt?
Irgendwie sowas, ja. Ich glaube, okay. Am falschen hast du mir noch nicht gratuliert.
Ich meine schon, aber gut, dann hast du das vergessen. Das ist vollkommen okay.
Ja.
Ach ja. Nö, auch ich weiß nicht, sonst, ja, ich habe ein bisschen im kleinen Kreis, ne, gefeiert hier, wie das so ist im Moment. Ja. Aber ja.
Wie alt bist du? Guck mal, schon ganz müde.
Ja.
Da ist er jetzt seine süße 43 Jahre alt und schon rennt er hier nur noch rum.
Ja, ich bin 43 tatsächlich. Ich fühle mich ein wenig alt. Aber eigentlich auch nicht, muss ich sagen.
Hast du dich gut gehalten, Dennis?
Ich mache halt immer noch Quatsch, ne?
So, ja, das ist halt das Ding wahrscheinlich, ja.
Das ist wirklich, das macht den Unterschied so, ne? Also, ich habe gefühlt immer noch keinen richtigen Job so richtig.
und du redest noch für die hippen Leute.
Genau. Ich weiß absolut, wo der Hase im Pfeffer liegt, nicht wahr, ihr jungen Hello Fellow Kids? Ich fühle mich so ein bisschen wie dieses Meme da, das kennst du, ne?
Welches von
dieses,
den?
Nee, dieses Hello Fellow Kids, kennst du das nicht?
Doch.
Das ist, ja, wo ich dann mit denen stehe und über die coolen Bands rede und alle so, what?
Was, welche coolen Bands meint er?
Naja.
Sind die nicht schon alle tot?
Wieso, das ist alles 20 Jahre alt, Junge.
So, ja.
Mindestens.
Nein, es sind mittlerweile schon 30, Dennis.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Ja.
Was hatten wir? Genau hier, Metallica Schwarzes Album wird 30 jetzt. Ne?
Stimmt.
Ja. Das ist halt wirklich, das habe ich halt in meiner Schulzeit, habe ich das halt gehört so, ne?
Ja.
Das ist halt wirklich, als ich in der Schule war. Und da, ich, ne, also ich habe nicht mit 13 Metallica gehört, so, das war dann ein, zwei Jahre später erst. Also jetzt nicht zum Release, aber trotzdem war das so, ja, hat man dann gehört und fand das krass.
Ja. Naja, ist schon ganz witzig, vor allem, wenn man so ein bisschen zurückrechnet und man sich dann denkt mittlerweile, ach krass, das ist halt wirklich einfach schon so alt, das Album. Also wir müssen bald ja schon fast irgendwie 20 Jahre oder 30 Jahre Rückblicke machen, um die noch irgendwie gute
Ja, also ich finde, die 10-Jahres-Rückblicke, die fühlen sich mittlerweile so an wie, ach, das ist doch gerade erst erschienen, ja. Irgendwie so, ne? Das ist, wir haben dieses Jahr ja gar keinen gemacht übrigens.
Bis jetzt. Ist ja noch ein frühes Jahr.
Ja, genau.
Also halb.
ist ja erst die Hälfte rum. Aber ja, das ist so ein bisschen, genau, ne? Das fühlt sich alles irgendwie komisch an.
Ja.
So, genauso wie älter werden. Aber egal. Hust, Entschuldigung. Nö, sonst, ja, ich hänge hier halt wieder mal in den letzten Zügen vom Heft.
Mhm.
Ist diesmal ein bisschen entspannter als sonst, muss ich sagen, obwohl ich auch erst zwei Texte habe.
Mein?
So, dein und heute kam noch einer von Ingo und that's it. So, mehr habe ich noch nicht, aber ja, es ist ja auch erst der 24. Juni, es ist ja auch erst anderthalb Wochen nach Deadline. So von,
ja, da kann man das mal machen.
Was kann ich da erwarten? Ne? So,
ich muss aber sagen, ich habe dieses Mal habe ich auch wirklich reingehauen, weil ich wollte es eigentlich so schnell wie möglich abtippen. Ich habe ja das Titelinterview machen dürfen mit Courtney von Spiritbox. Und es hat so einen Spaß gemacht. Also ich habe abends mit der ein Zoom-Meeting gehabt und eigentlich schmeißt ein Zoom ja, dachte ich, nach einer halben Stunde raus. Hat es aber irgendwie nicht getan. Also ich habe da dann so 3 Minuten vorher mal gesagt, du, wenn wir gleich hier weg sind, dann nicht wundern. Sorry, das ist halt, ne, weil ich nicht dafür bezahle. Und dann sagte sie, oh ja, aber wenn das passiert, dann können wir noch mal noch weitermachen, falls du noch Fragen hast. Ich so, ja, geil. Und dann haben wir aber irgendwie eine Dreiviertelstunde komplett gesprochen. Dann habe ich es direkt am nächsten Tag abgetippt und es waren irgendwie viel zu viele Zeichen. Also ich glaube, es waren 12.000 Zeichen oder so. Und Titelstory darf 8.000 sein.
Ja.
Ja, ich habe schon ein bisschen hochgehandelt jetzt.
Ja.
Ja.
Darf auch ein bisschen mehr sein. Also ja. Titel ist immer ein bisschen.
Ja. Ja. Aber es war ein sehr schönes Interview, muss ich sagen. Sie war sehr nett. Ich war danach noch ein bisschen verliebter als vorher.
Oh, das freut mich. Ja, ja, ich glaube, die ist auch sehr, wie sagt man,
down to earth.
Nee, so, oh Gott, jetzt fällt mir so approachable und all sowas in so ein Schwachsinn ein. Ja, ja, nee, aber ich glaube, die ist einfach ganz cool und ja. Ich habe so auch ein paar Podcasts irgendwie von ihr gehört, so die ist, glaube ich, mit der kann man ganz gut schnacken. So.
Ja, die war auch ganz süß, es kam dann bei Zoom, wird dann ja mal eingeblendet, wer im Warteraum ist und dann hätte ich den halt dazuschalten müssen, dann stand da Mike und das ist ja der Gitarrist und ich war so, scheiße, ich habe das Interview komplett auf Courtney gepolt, weil mir das gesagt wurde.
Ja.
Und dann machte sie aber die Kamera und sagt, hallo, hier steht irgendwie Mike, aber ich bin Courtney. Ich sag, cool, dass du es sagst. Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Genau, das ist, ja gut, das ist ja auch ihr Mann wahrscheinlich, die einfach denselben Rechner da benutzt oder irgendwas. Ja. So, ja. Das, vielleicht sind die aber auch so ein altes Ehepaar.
Die haben so zusammen so einen Facebook-Account.
Ja, ja, und eine E-Mail-Adresse. Das, ja, genau. Die halt so Courtney and Mike at hotmail.com oder so. Das gibt's ja immer, ja, wirklich immer noch.
Gibt's immer wieder. So.
Ja, ja, von der, also, ja, wunderbar. Das ist immer schön. Das ist, da muss ich nur eine kurze. Rieke, also meine Frau, hat eine E-Mail-Adresse, einfach nur, also mehr oder weniger ihr Name, so, ne? Und scheinbar gibt es jemanden mit demselben Namen, also wirklich Vor- und Nachname, der eine fast identische E-Mail-Adresse hat. Und Rieke kriegt halt wirklich seit Jahren, und sie ist halt immer so, sie antwortet immer so, ey Leute, ich bin hier falsch, so, aber keiner schreibt ihr zurück dann irgendwie, ne? Also sie hat noch nicht, also sie gibt sich da echt immer, ist immer nett und gibt sich Mühe, aber nie hat sich jemand mal bei ihr gemeldet oder dieser andere hat sich mal gemeldet oder so. Aber sie kriegt halt wirklich so, sie hat schon Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt bekommen. Sie hat Fotos irgendwie für irgendwie ich weiß nicht, für eine Hochzeit oder Geburtstag oder so eine Slideshow haben mir halt Leute dann Fotos geschickt und sie immer so, das hier ist falsch. Und das war halt auch so geil. Und so, ja, hier sind die Fotos und sie schreibt so, sorry, das ist hier, ne, falsch angekommen und so weiter und so. Und so, wie, ich dachte, du sammelst die für diese Präsentation. So, ja, nee.
Aber falsch, Rieke.
Ja, genau. So, und das, ich meine, das ist mir mit meiner, ich habe ja auch noch so eine E-Mail, die auch, die habe ich schon wirklich seit es Internet gibt, gefühlt. Und die ist halt auch sehr, sehr einfach. Also quasi nur mein Name und Ad in einen Provider. So. Und da habe ich halt auch regelmäßig mal Sachen. Da habe ich einmal von auch so zwei von so zwei Dudes, so älteren Herren, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich die Fotos gekriegt habe, aber da haben die mir so 30, 40 Fotos aus dem Fußballstadion geschickt. Wie sie irgendwie in kompletter Montur beim hier bei BVB Dortmund, heißt auch BVB, glaube ich.
Ja,
Dortmund,
ja.
Ich habe keinen Namen. Ja, und dann halt sie beim Currywurst essen, sie irgendwie auf der Fahrt in der Bahn und die beiden wirklich so, ich konnte halt den ganzen Tag irgendwie miterleben mit den beiden und war wirklich so.
Habt ihr euch angefreundet?
Ich habe denen dann zurückgeschrieben, dass die Fotos falsch gelandet sind hier bei mir, aber ich habe da nie Antwort bekommen. So. Also okay. Ich habe auch schon ein, zwei Mal so. Ja,
bei mir war sowas mal mit einer Handynummer. Also da hatte ich ein neues, also das ist schon ganz lange her, da war ich glaube ich 14 oder so, habe ich eine neue Handynummer gekriegt und die hatte halt scheinbar vor mir irgendein Typ aus Bayern, der eine Band hatte und der seine Oma vom Flughafen abholen sollte. Ja, und dementsprechend haben mich sowohl die Bandkollegen wegen Bandabsprachen angeschrieben, als auch die Oma angerufen, die am Flughafen stand und abgeholt werden wollte. Und ich nur so, ja, es tut mir total leid, ich kann Ihnen da jetzt irgendwie nicht weiterhelfen. Vielleicht mal die Mutter anrufen oder so.
Können Sie denn nicht ankommen vielleicht oder so? So, nach kurzen technischen Problemen, Britt musste noch ihre Oma in Bayern am Flughafen abholen.
Genau, die Oma von jemand anderem.
Genau, ja, du warst aber so nett und hast das dann gemacht wahrscheinlich, wie ich das
einschätze. Ja, ja, klar.
Genau, klar. Deswegen, da sind wir jetzt wieder. Und ja, keine Ahnung, was da. Leichte technische Dorfinternetprobleme.
Bald Glasfaser, überall, ja, bestimmt.
Ja, ja, die CDU will doch jetzt das Projekt Erneuerung anfangen. Ist ja nicht so, als hätten sie jetzt irgendwie 16 Jahre Zeit dafür gehabt, irgendwie, aber
irgendwo muss man die Jungen ja kriegen.
Boah, dieser Scheißladen, ey. Das ist, ja, das ist echt schlimm mit anzusehen, was da passiert irgendwie.
Ja.
Keine Ahnung. Der große Politik-Podcast, nee, komm. Dann lass uns mal.
Professioneller Meinung.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal jetzt zu den News rüber, bevor wir hier, ne, wo wir uns da komplett verballern. Gibt's Neuigkeiten?
Also ich habe diesmal wieder nicht so viel beigetragen, wie das ja oft so ist. aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass While She Sleeps so eine Art Club Society, die nennen es ja irgendwie Sleep Society, haben.
Letztendlich ein Patreon.
Mitglieder, genau, in dem Sinne. Und auch Thrice haben jetzt die Thrice Alliance gegründet. Also wieder richtig gutes Aussprache. Daumen hoch von mir für die Thrice Alliance. Und da ist es wohl so, dass Fans 8 € im Monat oder umgerechnet ungefähr 8 € im Monat zahlen können, um die Band zu unterstützen. Mhm. Und ja, in dem Rahmen haben sie aber auch noch nichts Neues angekündigt.
Okay.
Ich, ja, kann man wieder zustehen, wie man will.
8 € das Minimum, was man?
Das weiß ich nicht, das stand da nicht. Ich habe jetzt nicht direkt bei Thrice selber geguckt.
Bei der Thrilliance.
Ja, uns hat ja wieder keiner gefragt für irgendeinen coolen Namen, ne?
Thrilliance. Ja, ist echt so, Thrilliance. Ja, okay.
Lies.
Also, ich meine, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Grundsätzlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Und wir haben das ja auch beim Fuse irgendwie mit Steady irgendwie, dass den Leuten da die Möglichkeit gegeben wird und man mehr künstlerische Freiheit hat. Wenn es bei 8 € im Monat losgeht, finde ich es schon fast ein bisschen happig. Mm.
Ist die Frage, was da für Abstufungen sind oder ne, ob man
genau, ja,
was da für Aktionen vielleicht auch noch offen stehen für die Leute.
Ja, also ich meine, ich glaube, das Ding ist, man unterschätzt, wie viel Arbeit das dann tatsächlich ist irgendwie. Ne? Es gibt ja auch Bands, ich glaube, Immure waren das, die haben halt das irgendwie angekündigt, haben dann irgendwie nicht geschafft, den Leuten irgendwie das zu schicken oder zu machen, was sie wollen und haben das nach einem halben Jahr wieder eingestampft. Mhm. So, ne?
Ja.
Von daher, so wie ich das hier gerade sehe, gab es diese Alliance schon mal.
Mhm. Vor dem letzten Album dann?
Ich habe keine Ahnung. Das ist mir nicht ganz klar. Wenn man joined the Alliance, okay. Aha, das funktioniert direkt auf deren Homepage tatsächlich. Also es ist nicht Patreon oder sowas. Und du hast entweder die Möglichkeit, $10 im Monat oder $100 im Jahr zu zahlen. Kriegst ein exklusives Shirt. Discord-Forum, Studio und Tour-Diaries, Behind-the-Scenes, Live-Fotos, Merch-Discount.
Sagen wir es, wie es ist. Benny hat es wahrscheinlich schon abgeschlossen.
ja, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, das haut mich jetzt nicht um, was sie bieten. Also ich finde, was Why She Sleeps machen, irgendwie finde ich schon gut. Die machen wirklich sehr, sehr viel und direkte Fanbindung. Hier sehe ich jetzt so Studio und Tour Diaries. Das ist halt auch was die schon irgendwie, ja, das ist jetzt, okay, ist halt die Frage irgendwie, wie viel das ist. Aber das heißt halt auch nur, wenn sie im Studio oder auf Tour sind. So, ne? Das heißt, wenn sie nichts machen, dann passiert anscheinend auch nichts. Dann hier monatliche Playlists. Also, ja.
Thanks.
Monatliche Contests und.
Ja, das ist halt, da machen While She Sleeps, hast du schon recht, die machen halt eine viel bessere Personenbindung einfach, also weil die auch Aktionen machen und man hat ein bisschen das Gefühl, man unterstützt die nicht nur, sondern die geben einem halt auch fast persönlich was zurück.
Ja, also ich meine, hier gibt es noch exclusive Videos und Livestreamed Events, Q&A, Gear Rundown Videos, Thrice Trivia, etc. Das kann, dahinter kann sich halt viel verbergen irgendwie. Vielleicht machen sie da super viel, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt auch, was ist das? I'd rather join for free? Okay. Man kann anscheinend auch kostenlos da sich eintragen. Ich weiß halt nicht, was man dann für Vorteile hat. Keine Ahnung.
Dann kriegst du ein Thrice-Letter.
Thrice-Letter, ja. Ja, ey, also grundsätzlich, wie gesagt, es ist halt immer davon ein bisschen abhängig, was die Bands so bieten, aber auch eigentlich, auch unabhängig davon, ist es natürlich für Bands eine gute Sache. Weißt du, wer das auch macht, übrigens neuerdings?
Nee.
Bullet for My Valentine. Die haben auch
cool, die gibt's noch?
Ja, die haben eine neue Platte angekündigt gerade und einen neuen Song rausgehauen, der extrem hart ist. Also, das hat mich sehr überrascht. Ja, du als alter Bullet for My Valentine-Fan?
Das war tatsächlich damals ein Einstieg für mich, muss ich sagen, so mit 13, 14 habe ich ein bisschen Bullet for My Valentine gepumpt.
Ja.
Aber jetzt wäre das eigentlich, glaube ich, nichts mehr, aber wer weiß.
Ja, hör doch mal rein.
Vielleicht also, überzeugen Sie mich ja nochmal.
Also der neue Song, der Knives heißt der ballert schon ziemlich. Also hätte man, man erwartet ja irgendwie immer, dass Bands immer softer werden, so ne, vom Gefühl her. Und das ist ein ziemlich harter Song irgendwie, muss ich sagen. Hat mich ja auch selber überrascht. So hätte ich gar nicht erwartet von denen noch. Keine Ahnung, was da los ist. Und wie gesagt, die haben jetzt auch, ich weiß nicht genau, was die jetzt bieten. Ich will jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit vorlesen, was irgendwelche Leute bei Patreon machen.
Der Recherche-Podcast.
Ja, genau. Nee, aber ja, also grundsätzlich ist es natürlich, ist das nicht verkehrt so, ne?
Ja.
Weil letztendlich bindest du deine Fans an dich, gibst denen die Möglichkeit, die Band direkt zu unterstützen, was halt früher über CD-Verkäufe und sowas ging. Das gibt's ja nicht mehr, ne? Also letztendlich verdienen die Bands ja nur noch durch Tour und Merch. Tour gab's jetzt auch so ein Jahr lang nicht mehr oder weniger.
Ja. Platten und, haben sie alle verschoben zum Teil.
Ja, beziehungsweise die kommen jetzt alle irgendwie, ne? Wie gesagt, Bullet for My Valentine haben, glaube ich, auch schon angekündigt. Ist auch schon im Presale so. Von daher, ja, ist halt immer so ein Ding, ne? Ich glaube, es ist halt für Bands, die eh schon ein Standing haben, natürlich viel einfacher, sowas aufzuziehen, weil die einfach schon sehr, ja, Fans haben, die sehr intuit sind, so, ne? So,
ja.
Wenn du jetzt als...
Und bei dir für die 8 € im Monat dann eigentlich auch wahrscheinlich gern gesehen sind, also wo das so vollkommen okay ist, weil du sagst, okay, ich unterstütze vielleicht meine Lieblingsband damit und krieg dafür Insights und Zusatzmaterial und so.
Genau, ja.
Das stimmt schon.
Also, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich supporte auch so ein paar Sachen bei Patreon irgendwie. Einfach weil ich halt denke, irgendwie, ich kriege hier kostenlosen Content und ich weiß ja selber, wie es ist. Wir haben ja selber ein Steady irgendwie und ich bin da extrem dankbar für jeden, der da irgendwie am Start ist und das Heft unterstützt. Und es hilft halt auch total, das sehe ich halt auch. Und es ist halt auch einfach so eine Wertschätzung irgendwo, ne? Also wo man merkt, okay, ich mache hier nicht alles nur für, also es kommt was zurück, so, das meine ich halt, ne? Du hast halt so ein direktes Feedback irgendwie, das und wenn es über Geld ist. Aber aber trotzdem, ne? Das macht schon was aus. So, von daher bin ich da, finde ich das schon gut so, dass das sowas gibt und dass Leute das auch unterstützen dann. Wie gesagt, man muss ja nicht alle Bands so, man kann sich ja wirklich 1-2 Projekte oder 3 Projekte rauspicken, die einem gefallen. Also bei mir sind es halt tatsächlich Leute, die ich vielleicht auch kenne oder also sind 1-2 Sachen, wo ich den Content einfach auch immer irgendwie gucke, wo ich denke, das ist cool, das kann man machen und dann sind es 1-2 Leute, die ich selber kenne irgendwie oder sehr kleine Sachen, also die kriegen insgesamt irgendwie gerade 10 € im Monat zusammen oder sowas, so, ne, oder 50 € und da bin ich ein Teil davon. Das macht es natürlich dann auch schwer zu kündigen, weil die genau sehen, wer weggeht, so, ne?
Aha, der Herr Müller, der leistet sich das also nicht mehr.
Der feine Herr. Nee, aber kann man schon machen, finde ich, kann man sich schon 1-2 Projekte vielleicht raussuchen, die es irgendwie wert sind, supportet zu werden und ich weiß nicht, ich mache halt tatsächlich, kennst du, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das wir hier aufmachen, aber kennst du Kiva?
Nee.
Ja, das mache ich zum Beispiel ziemlich viel. Irgendwie Kiva ist ein, das kann ich auch jedem, der das hört, hier nur ans Herz legen, das ist eine Seite, die Mikrokredite vergibt. So, an Leute, die das brauchen. Also, das geht, musst du, glaube ich, $25 investieren, quasi. Und das ist halt dann Geld, das den Leuten zur Verfügung gestellt wird, um, ich weiß nicht, um einen neuen Schweinestall zu bauen oder um irgendwie Saatgut zu kaufen oder das Taxi zu reparieren oder eine Ausbildung zu bezahlen oder einfach auch so Sachen wie eine Toilette ins Haus zu bauen irgendwie, ne? Und irgendwie, ja, also das mache ich relativ viel irgendwie muss ich sagen. Ich mache das auch schon lange, deswegen ich heb da halt nie was ab, sondern zahle halt dann immer wieder neu ein. So, aber das ist halt echt was, wo ich, da habe ich einfach ein gutes Gefühl bei, so, ne? So ein bisschen, ja. Ich verlinke das auch hier gerne mal, guckt euch das mal an. Genau, da, ja, kann man sich halt dann wirklich auch Sachen raussuchen, wo man sagt, ey, das finde ich gut oder was weiß ich. Da war ich mal im Urlaub, deswegen möchte ich da irgendwie, ne, so Leute unterstützen oder was auch immer. Und ja, das mache ich eigentlich immer regelmäßig. Das kann ich auch echt empfehlen. Also von daher, seid nicht so knausrig mit eurem Geld, Leute.
Gibt's einfach anderen.
Gibt's anderen, genau. Nee, also ernsthaft. So, supportet einfach ein paar Sachen, die irgendwie, die euch wichtig sind, weil
sonst gibt es sie irgendwann nicht mehr.
Das kann gut sein. Genau. Ja. Okay, lass uns mal weitergehen, jetzt nachdem wir irgendwie relativ lang darüber gesprochen haben. Yes. Ja, wie ich heute Morgen tatsächlich feststellen musste oder gesehen habe, befindet sich Blink 182 Bassist, Sänger Mark Hoppes in Krebstherapie.
Ja.
Genaueres weiß man nicht, also beziehungsweise habe ich jetzt noch nicht nachlesen können. Ich habe es nur heute Morgen irgendwie schnell gesehen, dass er was gepostet hatte, von wegen, also er hat das halt öffentlich gemacht, dass er Krebs hat und sich in Therapie befindet. Was es jetzt genau ist und so, habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber ja, das auf jeden Fall. Von daher schicke ich jetzt gute Vibes und gute Besserung übers Internet darüber. Außerdem, Blink, das hatte ich ja auch gepostet, das Album Take Off Your Pants and Jacket wurde 20 Jahre alt.
Ja, so viel wieder zum Thema, was wir am
Anfang haben. Genau, das ist halt auch echt. Und
überleg mal, da war ich 8, als das rauskam.
Ja, und ich habe ungefähr 10 Jahre gebraucht, bis ich den Wortwitz im Titel kapiert habe. Okay, du hast ihn gar nicht kapiert.
Nee.
Take Off Your Pants and Jacket.
Ach so.
To Jacket. Ja, yeah, einen runterholen.
Ah.
So. Wow. Ja, siehst du, das ist halt amerikanischer, ich will nicht sagen Slang oder so, aber das lernst du halt nicht in der Schule, nee. Im Englischunterricht.
Das ist nicht das Under the Bridge, was man im Englischunterricht dann immer übersetzen muss von dem Red Hot Chili
Peppers. Ja, genau. Und das ist halt so, ja, ich glaube, der Gag ist, glaube ich, an ganz, ganz vielen Leuten vorbeigeflogen hier in Deutschland. So. Ja, an mir halt auch ewig lang, bis ich das irgendwann mal so,
so. I was today years old when I realized.
Take off your pants and jacket. Okay. So, ja. Ja, was anderes hätte man ja eigentlich auch von Blink gar nicht erwarten können.
Nee,
so.
Stimmt. Vor allem nicht vor 20 Jahren.
Ja, genau.
Das kommt noch dazu.
So, wobei die da ja schon so ein bisschen ernster geworden, also beziehungsweise auf dem Album davor gab es ja auch schon Adam's Song, also die hatten schon immer so eine Seite, aber ich hatte das ja auch nochmal, also ich hatte da auch so ein bisschen was zugeschrieben, dass ich finde, dass die, da hat sich halt angekündigt, in welche Richtung die gehen, so, ne, dieses Ernst, ein bisschen ernstere irgendwie. Was, natürlich immer noch Dick-Jokes, aber ja, keine Ahnung. Ja. Ja, aber dann zu neuen Alben. Es gibt einen neuen Song von Ginger. Die haben auch ein neues Album angekündigt. Hast du den Song gehört zufällig?
Nee. Noch nicht. Ah, ja. Aber du hattest auf jeden Fall mal von denen erzählt. Deswegen habe ich sie auf jeden Fall schon.
Ja, ist ein guter Song. Tatsächlich finde ich gut. Ist so ein bisschen also es gibt halt, also das ist halt die Band, finde ich, bevor es Eskimo Cowboys Hyper Hyper gab, wo alle Leute Reaction-Videos zu gemacht haben.
Ja.
Und das war halt vorher Ginger. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also nicht, dass sie den Song so geschrieben hätten, aber dass die Single so ausgewählt wurde, dass das potenziell wieder so ein Song ist, so, weißt du?
Okay.
Weil der halt auch mit, sag ich mal, vielen in Anführungszeichen normalem Gesang anfängt, bevor sie dann halt schreit, so, dann hast du halt wieder diesen das ist ja schon fast ein Jumpscare, so, ne? So, der Jumpscare des Metalcores. So, will ich den gar nicht unterstellen, aber ist, glaube ich, auch wieder perfektes Reaction-Video-Material, so, ne? Das ist so, aber ist auch ein guter Song, so. Von daher, ich bin aufs Album gespannt. So,
wann kommt das? Weißt du das?
Ich glaube im Herbst, genau, das weiß ich nicht, jetzt aus dem Stegreif. Dann in der Kategorie Geballer gibt es einen neuen Song jeweils von Lorna Shore und 1056. Lorna Shore ist ja so ein Thema, also es ist ja so, das ist ja so Deathcore Metal, die hatten ja so ein bisschen, also da habe ich mich auch so mit so ein, zwei Leuten im Internet angelegt. nee, die hatten ja das letzte Album mit einem Sänger, dem dann ziemliche Vorwürfe gemacht wurden, so, die sich auch bestätigt hat, oder beziehungsweise weiß ich, das weiß ich jetzt nicht genau, da will ich nichts sagen, aber die halt sehr, sehr, sehr ja, so aussehen, als wäre das alles echt so, ne? Und da waren halt auch wieder Leute im Internet, die den halt verteidigt haben, einfach nur, weil er ein geiler Sänger ist. So, der, und da bin ich halt immer so, hey, so what? Irgendwie, ne? Also, das kann doch nicht irgendwie der Maßstab sein. Irgendwie. Naja, jedenfalls, die sind halt mit neuem Sänger da und neuem Song. Und ja, das ist halt schon fast lächerlich irgendwie. Irgendwie, da kommt nachher so ein Breakdown-Part, wo der dann irgendwelche einfach nur noch Geräusche macht, wo man sich halt denkt, so, okay, wow. So, ne? Also, da haben sie einfach nur versucht, so, das glaube ich, das härteste, tiefste Zeug zu machen, was es jemals gab, irgendwie so.
Wie angenehm.
Hat halt auch wieder ein bisschen so Shock-Value und Jumpscare. so, ja. Also, da wieder, ich glaube, das kann man, den Begriff sollten wir prägen, den Metalcore-Jumpscare. So.
Den Metalcore-Jumpscare, der nur auf Reaction-Videos aussieht.
Genau, ja. Wie gesagt, ich will das keinem da unterstellen, aber es ist, ja, das ist halt einfach so ein bisschen, das passt halt einfach sehr gut irgendwie, ne? Mhm.
Ja, das stimmt.
Dann gibt es einen neuen Song von 1056. Das ist ja hier die neue Band von dem Betraying the Martyrs Sänger.
Mhm.
Sagt ihr was?
Nein.
Echt nicht? Okay, cool. Nee, das ist so eine kleine, ich will nicht sagen Supergroup, weil dafür sind die Bands dann doch noch zu unbekannt wahrscheinlich. Oder was heißt unbekannt, aber noch zu szenemäßig. Wie gesagt, Betraying the Martyrs, ich glaube, Novelists noch Leute dabei und so. Mhm. Also, und halt auch, also Härtegrad auch extrem weit hochgeschraubt. Also für die Leute, für die Kategorie hartes Geballer. Auf jeden Fall empfehlenswert, denke ich.
Den Namen habe ich tatsächlich noch nie gehört, 1056. Ah. Hatten wir die schon mal im Heft?
Nee, noch nicht. Die haben auch erst zwei Songs, also relativ neu, ist der zweite Song überhaupt, den sie erst veröffentlicht haben, so von daher.
Ah, okay.
Ja. Genau, dann gibt es einen neuen Song von Shoreline, featuring Be Well.
Ja, die kam ja hier auch schon öfter vor.
Genau, Shoreline, das ist ja eine deutsche Band, Be Well ist ja die Band von Brian McTernan.
Andere Supergroup.
Genau, ja, und Darkest Hour, Leute, Brian McTernan, hier dieser Typ, der einfach jahrelang alles produziert hat, was man so gehört hat, irgendwie von Save the Day über Thrice und so weiter und so fort. Ja, auch wieder ein guter Song, also ist jetzt schon das zweite Feature irgendwie, der letzte Song war ja mit Nervous, so.
Stimmt.
Von daher haben sie sich da auf jeden Fall, also ist eine gute Sache, haben sich aber dann auf jeden Fall gerade die aktuellen Marketing-Tipps zu Herzen genommen. So. Das ist halt gut für Algorithmen und Playlists. So.
Ja,
aber das
sei gegönnt.
Sei absolut. So. Es ist ein guter Song und ich würde es sofort auch machen. Also Brian McTernan, mega. So ein geiles Feature. Nervous genauso. Bin von beiden Bands Fan. Also wenn man die kriegen kann, würde ich es auch sofort tun. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Stated.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann Boys Head Fire kündigen eine Tour an für nächstes Jahr. Mhm. Mit Samayam und Hot Water Music als Support.
Da ist schon ein Bums dahinter.
Das ist schon nice, ne? Das ist schon, sagen wir, für die älteren Herrschaften, die alle Bands kennen.
Ich wollte gerade sagen, die da auf jeden Fall viel mitgekriegt haben.
Ja, genau. Also ich kriege schon in meiner Bubble mit, so alle flippen halt aus, was das für ein geiles Line ist. Bei mir ist
vollkommen ruhig.
Ja, genau. Das ist halt, sag mal, die Ü30, 40, die gehen da ab. So. Das ist unsere, du kennst doch immer diese neongelben Poster, die überall hängen, so, ne? Diese Ü40-Party und so.
Das ist eure Ü40-Party.
Genau, es würde mich nicht wundern, wenn Boys Head Fire und Hot Water Music in dem Stil demnächst plakatieren würden. So,
ja, also,
wenn die Tourposter, die Ü40.
So viel zu große Schrift, so dicke Balken dazwischen. Geil.
Mega gut. wie geil das wäre. Das kriegen wir irgendwann, ich sag's dir. Irgendwann kriegen wir das. Dann sind die Ü40-Partys, sind Boys Head Fire Touren und so weiter.
Ja.
Ja, okay, sorry.
Warst du schon mal auf einer Ü30-Party oder so?
Nee.
Okay.
Nee, so tief bin ich noch nicht gesunken. Heaven Shall Burn haben auch was Neues angekündigt, und zwar ein Senf.
Das ist meine Lieblingsmeldung für immer.
Ja, also, du bist doch Senf-Fan.
Ich bin ja kein Heaven Shall Burn-Fan, aber Senf Bin ich dabei. Also Senf ist ja, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch gesagt, denn das ist meine Entdeckung des Jahres 2019 war. 2020?
2020, glaube ich.
Ich glaube 2020. Und seitdem bin ich ja großer Senf-Konnoisseur und habe auch dem befreundeten Senf-Konnoisseur Benny letztens einen Senf mitgebracht, weil er bei Twitter darum gebeten hatte, dass man ihm Senfe schenkt. Deswegen habe ich ihm meinen Lieblingssenf mitgebracht. Und zwar den, darf ich das sagen? Ja, ne? Wäre mal keine Werbung. Nee. Den scharfen Löwensenf, den extra scharfen in der roten Tube.
Aha. Das ist ein
der geht nämlich richtig schön in die Nase.
Ja. Wir haben immer den Born-Senf. Das ist ein sehr milder Senf. Meine Frau ist ein Riesenfan von. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der auch irgendwie aus Thüringen kommt, der Senf tatsächlich. Und sie ja auch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Heimatding. Aber das ist, also es ist wirklich, den kannst du halt, also der ist
solider Senf.
Ist fast wie Ketchup so vom Essen her. Also ist jetzt nicht so, dass so, ne? Das war nämlich so geil. Meine Frau kannte nur diesen Senf und hat sich irgendwann mal so Sandwiches im Sandwich-Toaster gemacht und dann halt, weil nur Düsseldorfer Senf da war, irgendwie den da drauf gepackt. Und dann aber in der Menge, wo sie normalerweise diesen anderen sehr, sehr sanften Senf irgendwie. Und ja, das, boah, ey, also da ist sie halt fast gestorben.
Ja, so. Auch sehr zu empfehlen, wer auch so auf Senf steht, war von den Rocket Beans die Folge Löffelmesser Gäbel mit Colin Gäbel und Florentin Will zum Thema Senf.
Aha.
Die haben sich durch die komplette Palette getestet und waren damit sogar Grimme-Preis nominiert.
Ach du Scheiße, ey.
Das war sehr unterhaltsam. Ich glaube, es waren 2 Stunden nur über Senf, aber es hat Spaß gemacht.
Okay, den habe ich nicht gesehen.
Da bin ich mal gespannt, was Heaven Shall Burn für einen Senf rausbringen. Ja. Hat der einen fancy Namen?
Ja, die haben ja ein Album, das heißt Endzeit und deswegen heißt der Senf Senfzeit. Dazu gibt es noch eine Grillschürze, auf der steht Grillzeit. Ja, I know.
Sehr gut, die sind auch im Alter für Dad-Jokes, ne?
Absolut, absolut. Also das ist halt auch, die würden auch so eine Ü40-Party-Tour machen.
Ja, genau, da wäre auch eine Ü40-Party. Man, das sind die harte Ü40-Party.
Ja, die härteste Ü40-Party ever. Mega, super. es gibt neue Real...
Du musst gar nicht weitermachen, nee. Komm, ist egal.
Ja, komm. Es gibt neue Real Friends-Songs, gleich 2 an der Zahl. Mit neuem Sänger. Die haben einen neuen Sänger, haben neu, jetzt die ersten Songs mit dem veröffentlicht. Würde ich sagen, solide bis gut. Ich war jetzt nie so im Thema, als dass ich sage, oh nee, nur mit dem Originalsänger.
Mhm. So, ja, geht mir genauso.
Das ist mir da relativ, also beziehungsweise, ne, so.
Der war sehr charismatisch, aber so musikalisch.
Aber
ich, die 19 noch nicht angehört,
bin mir jetzt gerade nicht, waren das Refrain? Ich glaube, ja, die habe ich mal interviewt und da war halt auch so, da ist halt der Bassist so ein bisschen das Mastermind der Band irgendwie. Also der hat alle Texte geschrieben und so weiter. Wenn das, Mann, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, das war
so. An den Sänger erinnert man sich, finde ich, weil der so dieses sehr, das netteste Lächeln aller Zeiten hatte.
Ah, okay. Ja, nö, aber das ist so, genau, da gibt es 2 neue Songs, auch echt, echt gut und wird auch gut angenommen, so wie ich das verfolgt habe von Fans und dergleichen mit neuen Sänger. Und apropos neuer Sänger, auch hier Kassel, Hardcore, Urgestein, Rikers haben neuen Sänger, beziehungsweise alten Sänger, da ist nämlich der Originalsänger wieder zurück zur Band gekehrt. Genau, der ist wieder da. Neues Material gibt es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir da auch bald was bekommen werden.
Ja. Was Neues bekommen tun wir auf jeden Fall auch von Bodycount. Die haben nämlich auch ein neues Album angekündigt, also beziehungsweise, dass sie daran arbeiten, und zwar in dem Album Merciless. Aber einen Termin dafür gibt es noch nicht, aber die sind scheinbar im Studio.
Geil, habe ich Bock drauf.
Ja, das wusste ich.
Ey, das ist wirklich so ein Ding. Also.
Oh, das ist mein Staubsauger-Roboter.
Hervorragend. Dann erzähle ich noch ein bisschen zu Bodycount in der Zeit. Also, Bodycount ist für mich halt so eine Band, die habe ich in den, so, ich warte doch kurz, bis sie wieder da ist. So, hast du den Roboter wieder ausgemacht? Hervorragend. Ja, das sind die Tücken der modernen Zeiten, in denen wir leben. Bodycount war halt so eine Band irgendwie, die habe ich halt mit dem ersten Album gehört und das war halt so, boah, das ist, also, Bodycount in den 90ern und meine Jugend hatten halt so gut wie nichts gemeinsam irgendwie, aber deswegen fand ich, glaube ich, auch gerade deswegen fand ich das halt total krass. Ich fand das total krass, über was die singen, wie die singen, was die da machen, und dass Ice-T irgendwie Metal macht. Unfassbar war das in den 90ern für mich. Danach fand ich das eher alles eher kacke, was die gemacht haben. Also ich habe mich aufs zweite Album irgendwie total gefreut, diese Born Dead, die dann kam. Und da fand ich tatsächlich nur Born Dead von gut. Alles andere auf dem Album fand ich echt, also ich habe das wirklich versucht. In den 90ern hat man ja noch wirklich versucht, dann Platten zu mögen, weil man hat die ja für 30 Mark irgendwie gekauft. Und das war dann das Album, das man für den Monat hatte, so ungefähr.
Ja.
Aber das war echt nix. So, das war, boah. Dann habe ich das alles so ein bisschen vernachlässigt und dann vor ein paar Jahren.
Ich erinnere mich.
Ja, ja, genau. Ich weiß jetzt gerade, wie hieß das Album noch? Also das nicht das letzte, sondern das vorletzte. Damit war ich komplett wieder into it. Das hat mich so abgeholt. Weil das
warst einfach, du da nicht auf einer Show, wo du komplett umgehauen warst? Nicht?
Nee, ich habe Bodycount noch nie live gesehen. Aber das ist halt trotzdem, ich habe so Bock drauf. Also ich habe so Bock aufs Album. Ich finde es so geil, dass sie wieder da sind. dass sie so geiles Metal-Geballer haben. Und das ist ja auch einfach drauf scheißen. Also ich meine, die haben ja Slayer gecovert. So wer covert denn Slayer? Ne? Mega. Finde ich total geil. Habe ich echt Bock drauf. Aufs Album. Ja, ey, das war's auch mit News, oder?
Ja, das war's.
Hervorragend.
Dennis, wir haben irgendwie einen Einspieler zugeschickt bekommen, habe ich gehört. Wer hat sich denn hier zu Wort gemeldet?
Genau, ich habe
Genau.
Genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich es fast vergessen. Nein, tatsächlich finde ich das sehr gut und habe mich sehr darüber gefreut, dass mir Panzer von Itchy, die haben ja gerade ihr zweites Buch veröffentlicht. Und man sieht, dass das erste Buch erfolgreich war. Das war nämlich nur so ein Paperback-dünnes Ding und das ist jetzt ein schönes Hardcover in groß geworden. So, was immer dafür steht, dass das erste Buch ein Erfolg war. und der hat uns ein kleines Kapitel aus oder eine kleine Geschichte aus dem Buch vorgelesen, was wieder sehr empfehlenswert ist übrigens, ob man die Band mag oder nicht. So, wirklich. Also, das ist ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, das Buch ist oder die Bandgeschichte ist wirklich sehr unterhaltsam, auch wenn man nicht Itchy-Fan ist. So, das ja. Muss ich sagen. Also, weil die halt einfach sehr entertaining sind und einfach viel erlebt haben und kann ich sehr, sehr empfehlen. Also, das meine ich wirklich so, wie ich es sage. Und
das war auch eins meiner Lieblingsinterviews, was ich jemals hatte, glaube ich, auf dem Green Juice mit Itchy, weil es einfach so lustig war. Bin da ohne Erwartung drangegangen, weil ich jetzt auch nicht so tief im Thema Itchy drin bin. Aber es war sehr, sehr nett und sehr unterhaltsam.
Sind einfach gute Jungs, so muss man sagen. Irgendwie. Und deswegen liest uns jetzt Panzer ein bisschen was aus dem Buch vor.
Ja, hallo, hier ist der Panzer von Itchy und wir werden dieses Jahr 20 Jahre alt und wir haben uns gedacht, wir feiern diesen Umstand dieses doch sehr denkwürdigen Jubiläums damit, dass wir ein Buch schreiben. Es heißt 20 Years Down the Road und ist gerade erschienen. Dieses Buch befasst sich quasi in 16 Kapiteln mit der Frage, wieso wir als Band nach 20 Jahren eigentlich immer noch da sind. Und wir haben versucht, dem auf den Grund zu gehen. Und haben das Ganze, wie gesagt, in 16 Kapitel gegliedert. Es gibt viele Tour-Tagebuch-Ausschnitte von uns, Gastkommentare von den Donuts, von Matzen, Montreal, Blackout Problems, Tim Van Tol und vielen, vielen mehr. Und es ist wirklich ein dicker Schinken geworden. Und ich lese mal ein Stück daraus vor, vielleicht gleich am Anfang aus dem Prolog. Das geht so. 20 Jahre Itchy und damit verbunden die eine Frage, die wie ein Elefant im Raum steht. Eine Frage, die sich viele im Stillen stellen, die sich aber niemand traut, laut auszusprechen. Eine Frage, die sogar die Band selbst etwas ratlos zurückgelassen hat und die wir nun mit diesem Buch versuchen, ein für alle Mal zu beantworten. 20 Jahre Itchy. Wie verfickt nochmal konnte es nur so weit kommen? Gründe, unsere Band aufzulösen, hätte es im Laufe der Jahre objektiv betrachtet viele gegeben. Denken wir an das magische Konzert im AZ Mülheim 2003 vor 8 zahlenden Gästen oder an das Drama auf einem Festival in Geislingen 2005, bei dem Panzer einer Konzertbesucherin während der Show aus Versehen mit dem Fuß mitten ins Gesicht trat. Oder blicken wir zurück auf das Jahr 2007, als wir für eine große Festivaltour eines bekannten Radiosenders inklusive horrend hoher Gage gebucht wurden und direkt nach den ersten 30 Minuten wieder von der Tour geworfen wurden, weil der Veranstalter es als unpassend empfand, dass wir den anwesenden Ministerpräsidenten Thüringens, der zeitgleich auch der Schirmherr der kompletten Festivaltour war, auf der Bühne konstant ungelenkt beleidigt hatten. Dazu unzählige fiese Verrisse in Musikmagazinen, endlose Querelen mit großen Plattenfirmen, auffällig viele Rauswürfe aus den unterschiedlichsten Proberäumen, Dutzende völlig verhunzte Konzerte, regelmäßige proletenhafte Auseinandersetzungen mit Zoll und Polizei und trotzdem, wir sind noch immer hier, wir sind noch immer wir. Viel Spaß mit 20 Years Down the Road. Und dann geht es immer so weiter, dann starten quasi die einzelnen Kapitel und ich lese vielleicht noch einen kurzen Teil aus Kapitel 1, die Freundschaft über das Zusammenleben einer Musikervereinigung. Es mag banal und romantisierend klingen, aber eine offizielle Studie dreier Berufsmusiker aus einer schwäbischen Kleinstadt belegt, eine tiefsitzende Freundschaft ist das beste Fundament, auf dem ein gemeinsames musikalisches Haus erbaut werden kann. Freundschaft ist der Fensterkitt, der vorbeitosende Stürme am Eindringen in das zusammengebaute Heim hindert. Freundschaft ist das Dach, das die gemeinsamen Träume vor dem alles zersetzenden Regen schützt. Freundschaft ist der Balkon, auf dem man nebeneinander stehend mit festem Blick Richtung Horizont schaut. Freundschaft ist der große Partykeller, in dem man überschwänglich jeden noch so kleinen Erfolg feiert. Freundschaft ist aber auch die Abstellkammer, in die man sich nach Niederlagen zum Ausheulen verzieht. Freundschaft ist vielleicht nicht alles, aber ohne sie ist alles nichts. Für alle, die mit unseren fragwürdigen Metaphern völlig zu Recht nichts anfangen können, hier nochmal in anderen Worten. Wir können uns einfach nicht vorstellen, mit irgendwelchen Leuten in einer Band zu spielen, mit Leuten, die man eigentlich nicht so wirklich leiden kann. Unsere Band ist sicherlich kein Streichelzoo, in dem alles immer in größter Harmonie verläuft, aber am Ende eines jeden Tages sind wir drei Freunde, die zusammen versuchen, Musik zu machen und nicht drei Musiker, die zusammen versuchen, Freunde zu sein. Dass man eh keinen Erfolg haben kann, wenn man sich untereinander ständig nur streitet und Bandtherapeuten braucht, sieht man ja zum Beispiel an Bands wie Metallica. Das erste Aufeinandertreffen von Sibi und Panzer ergab sich im Alter von 6 Jahren in einer Vorschule der schwäbischen Kleinstadt Eisleben an der Vils. Und falls einige von euch den Begriff Vorschule noch nie gehört haben sollten, das ist der Laden, in den Eltern ihre Kinder schicken, wenn sie denken, dass ihre Kids nach dem Kindergarten noch nicht weit genug entwickelt sind, um mit dem harten Schulalltag klarzukommen. Ein Zwischending zwischen Kindergarten und Schule also, ein Extrajahr für die etwas Zurückgebliebenen, ein Auffanglager für die besonderen Kinder. Bösartige Zungen würden sagen, eine Einrichtung für die Freaks, die es bereits vor ihrer Einschulung geschafft haben, sitzen zu bleiben. Sibi trug zu dieser Zeit eine dicke hellblaue Brille, an deren Seite Schlau wie Schlumpf aufgedruckt war. Panzer war mit einer äußerst beängstigenden Fukuhila-Frisur ausgestattet und auch wenn es keine Liebe auf den allerersten Blick war, konnte man damals schon davon ausgehen, dass die beiden höchstwahrscheinlich eine fragwürdige und gefährliche gemeinsame Laufbahn im Rock'n'Roll-Business einschlagen würden. Auch die damaligen Lieblingsbands der beiden, Zillertaler Schürzenjäger und die Münchner Freiheit, ließen auf eine irrsinnige, tolle musikalische Entwicklung hoffen. Genau, das war ein Ausschnitt aus Kapitel 1, die Freundschaft. Und wie gesagt, es gibt noch 15 weitere Kapitel. Es geht auch noch viel ums Musikbusiness, um den Touralltag, um völlig skurrile Konzerte, Aufeinandertreffen mit berühmten Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick in das Buch geben. Es heißt 20 Years Down the Road, ist aber jetzt überall erhältlich. Und vielen Dank, dass ich einen kleinen Teil daraus lesen durfte.
Geil.
Ja, das war die Story vom Panzer.
Sag mal, ja. Haben wir noch ein Exemplar von dem Buch irgendwo?
Ich habe eins verlost, tatsächlich im Steady-Newsletter. Ja, aber hau doch mal Benny an, der macht die Promo. Ja. Nee, aber genau, nicht eins verlost, ich habe zwei verlost. Quatsch. Zwei verlost, ja, im Newsletter. An den Müller. Ja, ich war nur gerade. Was auch ein guter Grund ist, den Podcast zu abonnieren, weil ich bis jetzt echt immer was verlost habe. Ich habe jetzt auch in der letzten Ausgabe habe ich Glitterer-CDs verlost. In der morgen erscheinenden Ausgabe des Newsletters verlose ich hier noch, ich habe noch zwei CDs von Alpha Wolf. Die gibt es dann dort zu gewinnen. Also ich hau da immer was raus. Lohnt sich auf jeden Fall, den Newsletter zu abonnieren. Ich versuche wirklich jede Woche irgendwas klar zu machen. Und ja, genau. Auch klar gemacht habe ich das zweite, den zweiten Teil des Interviews von Ingo Dunod. Wir haben ja beim letzten Mal den Teil 1 gehört. Genau,
stimmt.
Das hat David gemacht. Und da hören wir jetzt, würde ich einfach sagen, direkt den zweiten Teil auch. Und ja, viel Spaß damit.
Ja, hi, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder David und Ingo von den Do Nots ist bei mir zu Gast.
Hallo.
Wir haben in der letzten Folge vom Fusecast die Geschichte der Donuts besprochen, die ihr neues Buch Heute Pläne, Morgen Konfetti rausgebracht haben, in dem sie sehr gut darüber schreiben. Im Prinzip bis 2002 Amplify the Good Times rauskam, im Prinzip ging es bei der Band immer weiter bergauf. Ne? Von Anfang an alles lief, alles ist cool. Ingo hat erzählt, ihm ging es zwischendurch nicht so gut, aber irgendwann hat er es geschafft, aus dieser Talsohle rauszuschreiten. Und dann ist die Band, das finde ich halt echt sehr interessant, gerade so als deutsche Band Anfang der Nullerjahre nach Amerika eingeladen worden. Wie war das? Wie kann ich mir das vorstellen? Das muss ja unfassbar geil gewesen sein, irgendwie nach Amerika, auch wenn man nicht so gut fliegen kann vielleicht, aber einmal da zu sein war bestimmt ganz cool, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber das gehört zu den wirklich tollen und positiven Seiten an dieser ganzen Gun-Ära. Weil BMG natürlich dementsprechend auch ihre Labels jenseits vom großen Teich halt hat. Und es war ja auch definitiv nicht alles scheiße mit Gun. Das hat uns eine ganze Menge geholfen. Es gab halt nur wirklich viele unrunde Punkte, wo wir uns nicht ganz grün und im Klaren darüber waren, wie wir halt zusammenarbeiten würden und so. Und ich glaube auch nicht, dass wir die einfachsten Gesellen sind, zusammenzuarbeiten. So nett wir sind auch,
Ja.
aber wir wissen schon ziemlich genau, was wir wollen, aber was wir vor allen Dingen auch nicht wollen. Worauf wir uns alle einigen konnten, ist, lass mal gucken, was jenseits vom großen Teich halt geht.
Wie kam das denn? Also wer wollte oder wie war die Planung?
Gun, beziehungsweise BMG, die bringen, wenn die Bands rausbringen, dann schicken die natürlich Belegexemplare auch an die ganzen anderen Deponbörsen, auch in Japan und in USA und so weiter und so fort. Und in den Staaten hatte man dann gesagt, oh, there might be potential. Und dann sind wir eingeladen worden, auf der CMJ zu spielen. Das ist sowas wie die Popcom, wenn du so willst, oder die South by Southwest, aber für New York. Dann ist in jedem Club in New York sind irgendwelche Konzerte und so. Und dann spielst du halt da. Und wir sind dann also rübergeflogen. Und haben im Elbow Room gespielt.
Ja.
Recht kleiner Club, der hinterher zu Ehren gelangt ist bei How I Met Your Mother. Ist dieser Club halt öfter, ja, hat da irgendwie stattgefunden.
Aber den Namen habe ich auch schon oft gehört in Podcasts mit irgendwelchen Ami-Bands und so. Es ist schon ein Name, der ein Club, der einen Namen hat, oder?
Genau, das ist an der Bleecker Street und wenn du die komplett bis zum Ende gehst, am Ende der Bleecker Street ist das CBGBs.
Ja, eben, ne?
Genau.
Genau.
Und wir haben
Bleecker
also,
Bobs, der Plattenladen und so.
genau. Und wir haben dann im Elbow Room halt gespielt und haben da zusammen den Sahara Hot Nights, glaube ich, gespielt. Lustigerweise war Pelle von den Hives da, weil er mit der Sängerin von den Sahara Hot Nights zusammen war damals. Hat sich da auch unsere Show angeguckt irgendwie. Und ich glaube, die Flaming Sideburns haben, glaube ich, als Headliner gespielt und so. Dann sind wir halt erstmal so ein paar Tage irgendwie durch New York gestromert, haben uns da so ein bisschen treiben lassen, das Leben da so mitgemacht. Haben uns halt die Überbleibsel von 9/11 angeschaut, solche Geschichten. Haben auf einmal nachts Bela B. in einem Plattenladen getroffen an der Bleecker Street, der für einen Marathon da war. Haben mit dem dann ein bisschen rumgehangen. Dann haben wir irgendwann diese Show gespielt und auf einmal stand im Publikum JJ French, der Gitarrist von Twisted Sister, während wir We're Not Gonna Take It seinen Song gespielt haben.
Stark.
Der,
Wusstet ihr, dass er da ist?
Nee, nicht so wirklich.
Ja.
Der kam dann hinterher an, drückte uns allen Plektrum von sich in die Hand. Also er war halt schon,
Ja.
ne, also
Das ist ein Rockstar.
Ja, genau. Und meinte dann so, ich möchte gerne zum Essen einladen und euch mein Zuhause zeigen und so. Next thing you know ist, wir gehen mit JJ French zu ihm nach Hause. Er zeigt uns seine ganzen Devotionalien aus dem I Wanna Rock Videos und so weiter und so fort. Nimmt uns mit zu dem fancysten Italiener. Das konntest du gar nicht fassen. Also wir haben uns so fehl am Platze gefühlt, mit ungewaschenen Schuhen und so weiter und
Klar.
so fort. Und am Tag drauf haben wir uns in der Anwaltskanzlei mit dem getroffen, weil er mit seinem Kollegen zusammen Bands managt. Der hat unter anderem Seven Dust, diese New Metal Band gemacht, eine Band namens Soma, was so Power Pop war und so weiter und so fort. Und meinte dann, ich würde euch gerne managen für die Staaten. Und da haben wir erstmal gedacht, boah, Alter, hier könnte richtig was gehen. Und kurze Zeit später wurde uns aber gewahr, naja, das ist ein tolles Angebot, aber er wollte 50.000 Dollar Startkapital von uns haben, um überhaupt erstmal loszulegen und hat dann im nächsten Satz gesagt, und eigentlich müsstet ihr in die Staaten ziehen, weil die Bands, die ich hier momentan mache, Soma und Seven Dust touren gerade 250 Dates pro Jahr.
Alter.
So, und dann haben wir gesagt, nee, können wir nicht machen,
ja.
geht nicht. So, und dann war das halt so ein einmaliges Erlebnis, in New York gespielt zu haben und haben sich weiter was bei gedacht. Und in der Hotellobby in New York kam dann aber irgendwann ein Japaner zu uns an. Und der meinte halt so, you guys look familiar. Are you a famous band? Und wir so, we're a band, we're not famous though. Und er meinte so, wer seid ihr denn? Und wir so, Donuts kennst du nicht. Und dann sagt, dann verbeulte er sich ganz die Donuts. Oh my god, you guys are fucking famous in Japan. Und wir dachten, es wäre halt Japanese courtesy, also wirklich einfach Nettigkeit aus ja. Japan. Und es stellte sich aber nach unserer Rückkehr aus New York stellte sich raus, dass wir auf einmal ganz viele Fan-Mails gekriegt haben aus Japan und wir wirklich über Importe in den japanischen Charts sogar waren mit unseren Alben. Und kurze Zeit später dann die BMG Japan sich überlegt hat, wir bringen die offiziell auch raus, die Platten. Dann haben Midtown aus New Jersey, die wir wiederum auf die Pocket Rock Tour nach Europa mitgenommen haben, haben uns angeboten, wir gehen nach Japan, kommt mit uns und Bottomline zusammen auf Tour in Japan. Und dann sind wir rübergeflogen und haben auf einmal im Dezember, also im Oktober waren wir in New York und im Dezember waren wir dann auf einmal schon in Japan und haben zwei Shows in Tokio, eine in Osaka und eine in Nagoya gespielt.
Japan, das war ja ganz anders für euch als Amerika, würde ich sagen. Amerika war ja immer so, ey, wir fahren mal hin und gucken, was geht. Japan, wie dieser Typ in der Lobby des Hotels ja sagte, da wart ihr auf einmal wer? Wie erzähl mal, wie war das?
War so, also ich das bis zum heutigen Tage denke ich die ganze Zeit, das war ein großer Witz, jemand hat uns verarscht, so im großen Stil. Wir sind am Flughafen angekommen und wirklich wurden im Flughafengebäude schon von Fans umringt, die unsere Platten hatten und Autogramme drauf wollten und so weiter. Und wir haben noch gedacht, so Publicity-Stunt von einer Plattenfirma oder sowas. Dann kamen wir am Hotel an und wir haben niemandem gesagt, in welchem Hotel wir absteigen. Das ganze Hotel, die ganze Lobby war voll mit Kids, die auf uns gewartet haben und so und Fotos machen wollten. Und egal, wo wir waren, wir sind die ganze Zeit immer von Trauben von Menschen verfolgt worden. So. Und es stellte sich wirklich raus, dass unsere Platten dann in der Release-Woche direkt von 0 auf 3 oder 0 auf 2 in die Charts da gegangen sind. Wir hatten so skurrile Situationen, dass bei der Amplifier, als sie rausgekommen ist, Whitney Houston hinter uns eingestiegen ist in die Charts. Das völlig weird wow. einfach war.
Ja. So. Es hatte mit einem Baseballspieler zu tun, oder?
Genau. Es gab einen Star-Baseballspieler aus Osaka, der dann Saccharine Smile, diese erste Single aus Amplify the Good Times, zu seiner Stadion-Einlaufhymne erkoren hat. Und auf einmal war dieser Song in sämtlichen Newsmeldungen, wenn es um ihn ging, lief der immer so als Hintergrundtrack. Dann war der auf einmal in allen Karaoke-Stationen in ganz Japan und.
Baseball in Japan ist ja auch wie bei uns Fußball. Ne? Also das muss man sich jetzt so vorstellen, wie wenn, keine Ahnung, Robert Lewandowski eine eigene Einlaufmusik hätte und die wäre dann von den Donuts.
Ja, genau.
Das Level.
So. Ja.
Das ist halt krass.
Und ja, ab da sind dann die Sachen in Japan komplett für uns explodiert. Also wir wissen bis zum heutigen Tage nicht wie, aber es war dann wirklich echt so, dass wenn wir dann Bands quasi empfohlen haben in irgendwelchen Interviews, dann gingen deren Record-Sales in der Woche darauf hoch in Japan. So. Und nur solche Geschichten. Es war alles ganz merkwürdig irgendwie. Wir konnten es überhaupt nicht fassen. Dann waren wir innerhalb kürzester Zeit waren wir 4 oder 5 Mal in Japan auf Tour. Und irgendwann meinte unsere Verlagslady aus Tokio, Motoko Fuji, meinte dann irgendwann, sie fände die Idee total spannend, eben weil, wenn wir Bands empfehlen, die dann halt dementsprechend mehr Platten verkauft haben und so weiter und so fort, ein interkontinentales Indie-Label zu starten. Ich suche die Bands raus, quatsch mit denen, ob die Bock haben zu veröffentlichen und Nippon Television, beziehungsweise Solitary Man, unser Label halt drüben, war unter dem Dach von Nippon Television, der zweitgrößten Fernsehstation aus Japan, geben das Geld.
Wahnsinn.
Und dann haben wir halt Bands veröffentlicht innerhalb von kürzester Zeit, wie Beatsteaks, Dover, Dropkick Murphys, Toy Dolls, Boys That's Fire und haben die dann auch auf Tour bekommen und so weiter und so fort. Und auf einmal hatten wir ein Indie-Label, was total gut lief in Japan. So gut, dass irgendwann Placebo bei uns angeklopft haben, um zu fragen, ob die veröffentlichen dürfen auf Solitary Man. So.
Eigentlich crazy, wenn wir echt noch so vor einer Viertelstunde darüber geredet haben, wie krass busy ihr wart mit den Donuts, wie viele Shows ihr gespielt habt, wenn ihr nicht Shows gespielt habt, im Studio wart und so weiter. Also warum nicht noch ein Label starten und sich noch mehr Arbeit machen?
Das war alles so verrückt. Dann bin ich halt mit Florian, mit unserem Manager damals, auch mal für eine Labelreise einfach nach Japan geflogen. Wo wir dann
also nicht als Musiker, sondern als A&R.
Genau, wo wir uns dann mit Videospiele-Companies wie Konami und so getroffen haben, wo wir dann von Rammstein eingeladen wurden auf der Völkerball-Tour, da bei denen halt irgendwie konnten auch von unserer Balustrade uns die Show angucken und die Band hinterher getroffen. Und also nur so Kram. Es war echt völlig verrückt so. Und dann warst du auf einmal in Japan irgendwer. So.
Ja.
Total krass. 2008 haben wir dann in Deutschland Solitary Man aufgemacht, weil wir uns 2004 mit der Got The Noise nicht mehr wohlgefühlt haben mit Gun Records und uns angefangen haben, direkt bei Erscheinen der Got The Noise Platte aus dem Deal rauszuklagen. Wir hätten noch zwei oder drei Optionen gehabt bei Gun Records und wir wollten aber auf gar keinen Fall mehr.
Das war so mega gut für euch. Konnte man damals noch gar nicht wissen, als ihr Solitary Man in Japan gegründet habt, dass euch das mal in Deutschland weiterhelfen würde, oder? Das war nicht der Plan, oder?
Nee, das war nicht der Plan.
Aber lass mal nicht die eine Platte überspringen, sondern Got The Noise, hast du gesagt, war die letzte Platte auf Gun.
Genau.
Und das war einfach nicht so geil für euch dann mehr.
Das war in mehrerlei Hinsicht nicht mehr so geil. Das war auf der einen Seite nicht so geil, weil wir wirklich gemerkt haben, okay, Gun und wir sprechen eine komplett verschiedene Sprache. Die haben dann die ganzen Magazine und so bemustert mit Tapes, fanden das eine total geile Idee, mal wieder Tapes zu verschicken. Es hat aber eigentlich fast keiner bei den Magazinen mehr einen Tape-Recorder. Das heißt, kurz kann sich keiner anhören, die Platte. Dann haben die hinter unserem Rücken die Playlist des Tapes geändert. Also das Album war auf einmal nicht mehr das Album. Da waren dann Songs drauf, die gar nicht auf dem Album waren und Reihenfolgen vertauscht und. Und wir haben einfach gedacht, was für eine hinterfotzige Aktion. Ne?
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, that's it, wir müssen uns da rausklagen. Dann haben wir unsere Anwälte halt quasi involviert und es hat dann 2 Jahre oder so gedauert, bis wir aus dem Deal mit Gun rausgekommen sind, weil uns die BMG-Anwälte so machtspielchenmäßig an der langen Hand haben verhungern lassen und gesagt haben, ist uns doch scheißegal, wer seid ihr denn? So.
Aber es war auch irgendwie euer erster Karriereknick, kann man sagen, die Zeit, oder?
Ja, weil...
Also, wenn ich das so in dem Buch richtig lese, habt ihr auch eine kreative Phase gehabt, in der ihr nicht wirklich vorangekommen seid.
So, nee. Oder? Wir waren, glaube ich, echt auch von dem ganzen internationalen Erfolg oder wie du es auch immer nennen willst, wir waren uns einfach zu sicher über die Donuts-Formel geworden. Also wir sind dann ins Studio gegangen und haben gesagt, lass uns noch so eine Platte machen und haben eigentlich im Grunde genommen ausgetretene Pfade betreten und haben die ganze Zeit eigentlich nur oben was in die Donuts-Maschine reingeschmissen, schon mit dem Wissen, was unten rauskommt. Und dadurch ist einfach diese Platte komplett unfrisch geworden. Die hat nicht mehr gut geklungen, die Songs waren zu wenig aus dem Bauch, das war zu viel Kopf und so weiter und so fort. Und das haben wir auch einfach gemerkt, das haben wir in den Reviews gemerkt, das haben wir aber auch selbst gemerkt, wenn wir die Songs gespielt haben live. Das hat einfach nicht so Bock gemacht. Und dann war irgendwie für uns der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, so ey, ohne Scheiß, wir brauchen hier ein Systemreset, das geht so nicht mehr. So.
Ihr hattet doch weniger Leute bei den Shows auf einmal und so, ne? Das war eigentlich zum ersten Mal so, ne? Wie lange wart ihr eine Band zu dem Zeitpunkt? Fast 10 Jahre oder 10 Jahre kann man sagen, vielleicht ein bisschen mehr sogar als 10 Jahre. Gab es den ersten Knick eigentlich, ne? Vorher ging alles aufwärts und auf einmal...
Aber es war uns trotz allem, also uns war nur eine Sache zu der Zeit klar. So kann es nicht weitergehen. Mhm. Und wenn wir noch eine Platte bei Gun rausbringen, dann lieber gar keine mehr. Okay. Dann, so weit waren wir halt gedanklich. Und dann sind wir 2006 endlich zu dem Aufkündungsvertrag gekommen. Ich weiß noch, da haben wir damals das Taubertal Open Air gespielt. Wir haben natürlich weiter Shows gespielt bei uns, das immer noch weiter Spaß gemacht hat uns.
Ja.
Und dann kam zum Taubertal Open Air Florian, unser Manager damals, mit dem Aufkündungsvertrag. Und wir haben wirklich an dem Abend mehr gefeiert, als an dem Abend, als wir einen Deal bekommen haben. Und das hat schon Bände gesprochen.
Das ist krass. Ja.
Dann haben wir halt auf eigene Faust so 1,5 Jahre lang uns immer wieder so Häuser gemietet in Deutschland, um einfach da unser Equipment reinzubringen und einfach Songs zu schreiben und zu gucken, was passiert. Und waren zum Teil so orientierungslos und haben in so merkwürdigen Gewässern rumgestochert. Da sind so scheiß Demos rausgekommen. Also wirklich fürchterlicher Mist. Das meiste davon kannst du einfach nicht gebrauchen. Und irgendwann haben wir dann Kurt Ebelhäuser mal wieder getroffen. Unseren alten Kumpel von Blackmail, mit dem wir öfter auf Festivals gespielt haben.
Ja, mit Blackmail hattet ihr ja schon durch Ido gute Kontakte. Der Einzige war, der euch 0 Punkte beim Visions Festival gegeben hat.
Genau, und mit Kurt hatten wir zu der Amplify the Good Times Zeit eben auch so eine Metal-EP noch aufgenommen bei ihm im Studio. Das heißt, wir kannten uns, wir mochten uns. Und Kurt war für uns halt auch so ein Indie-Gott. im Grunde genommen. Und der meinte ja irgendwann dann zu uns so, ey, wisst ihr was, ihr seid so eine geile Band, aber eure Platten sind allesamt scheiße. Kommt mal zu mir, ich zeig euch, wie das anders geht. Und dann haben wir uns herausgefordert gefühlt. Dann haben wir gesagt, wir gehen da mal hin und gucken. Dann haben wir eine Demo-Session gemacht bei ihm. Und das ließ sich so gut an, weil wir so anders geklungen haben als vorher. Es war immer noch Donuts, aber es war viel ehrlicher, viel interessanter. Und dann war uns ganz klar, wir müssen mit dem eine Platte machen. Florian, unser Manager, sah das anders. Der fand das gar keine gute Idee. Und dann gab es wirklich echt intern sehr viele Reibereien. Machen wir das nicht. Wir hatten aber diesen unbändigen Willen, wir möchten das machen. Und haben uns dann hinterher auch quasi also nach Koblenz begeben, um die Coma Chameleon-Platte aufzunehmen. Waren 40 Tage, glaube ich, insgesamt da, mit kleinen Unterbrechungen. Und waren völlig baff hinterher, dass wir so klingen konnten, wie wir auf der Platte halt geklungen haben. Es war völlig neue Donuts-Zeitrechnung. Alles war auf einmal erlaubt, song- und soundmäßig. Und da ist dann eben auch sowas wie Stop the Clocks dabei rumgekommen. Ein Song, der uns am Ende des Tages den Arsch gerettet hat. Denn, als die Platte fertig war, sind wir Label shoppen gegangen damit und waren noch so high and mighty und haben gesagt, ja, wieso, wir waren noch ein großer Major, wir haben so und so viele Leute, wir haben die und die Verkaufszahlen, sind international erfolgreich und so. Ist doch ganz klar, dass die Leute uns haben wollen. Ja. Aber wir hatten völlig vergessen, wie lange 2, 3, 4 Jahre sein können.
Ihr habt 4 Jahre zwischen den Alben gehabt, zwischen Gab the Noise und Coma Chameleon. Ja. Das ist die längste Pause, die ihr release-mäßig je hattet, ne?
Ja. Und in der Zeitrechnung war uns ganz klar, war uns nicht klar, wie schnell Leute einen vergessen würden. Ja. Und wir sind dann zu Labels hin und die haben alle gesagt, ey, thanks but no thanks, ihr seid wirklich yesterday's sensation, eure Band ist verbrannt, eure Band ist durch. Ja. Man hat ganz klar gesehen, die letzte Platte hat nichts mehr gebracht. Das war der Karriereknick, danke, tschüss. Ja. Dann haben sich auch die Platte gar nicht mehr richtig angehört. Und wir wollten aber unbedingt rausbringen, wollten keine halbherzigen Angebote annehmen und haben gesagt, lass uns einfach Solitary Man nach Deutschland holen. Dann haben wir unser eigenes Label gestartet, haben unser letztes gespartes Geld in dieses Label gesteckt, haben mit Magnus Härtner, mit einem Regisseur aus Schweden, 2 Videos gedreht dazu oder 3. Den kannten wir über Millencolin so ein kleines bisschen. Die hatten uns den empfohlen und sind mit der letzten Kohle, die wir hatten, zu zweit sind Guido und ich nach Schweden
geflogen. Wollte ich gerade sagen, ihr hattet so wenig Budget, ihr konntet nicht mehr die ganze Band ins Flugzeug packen, ne?
Alle anderen Leute waren dann so hinterher, als das Video raus war. Was für ein geiler Kunstgriff, super geil, dass die anderen nicht im Video sind und so. Ja, total geil, künstlerisch wertvoll. Wir hatten einfach keine Kohle. Und das war die letzte Karte, auf die wir gesetzt haben, weil wir wirklich gedacht haben, Stop the Clocks ist ein guter Song, der kann was reißen. Und wir konnten
erzähl mal, wie der entstanden ist, weil der ist ja, wenn man sich euren ganzen Katalog vorher anguckt, wie die Donuts geklungen haben, ist für mich Coma Chameleon und vor allem Stop the Clocks eine Zäsur.
Total.
Das ist so, alles auf Null, alles auf Anfang.
Ja,
so.
Und Stop the Clocks war wirklich
das. Muss man sich auch erstmal trauen.
Ja, aber für sowas ist halt Kurt Ebelhäuser der absolute Held.
Ja.
Der ist ein guter Sparringspartner, wenn es darum geht, das erste Mal einen Bungee-Sprung zu wagen, in ein Loch, in ein dunkles Loch rein. So. Der ist ein super Motivator und er meinte halt so, ja, ey, Platte ist eigentlich im Kasten, jetzt haben wir noch einen Recording-Tag, was machen wir? Und dann waren wir schon dabei, das Schlagzeug abzubauen. Und er meinte, nee, lass das mal stehen. Lass mal gucken, ob wir noch ein Demo haben, weil im Normalfall, ich kenne das immer so, dass am letzten Tag, wenn alle Knoten schon geplatzt sind, dass man, wenn man rumalbert, noch irgendwas hinbekommt. Und dann hatte Guido noch ein Demo rumliegen, das war das härteste Demo, was wir hatten, das schnellste und härteste Demo. Das hatte eigentlich eher so Alter Rise Against Geschwindigkeit.
Ja, also. Also fast schnell, fast einen schnellen Song. Ja. Ihr habt ja mit den Donuts nicht viele so
Fettwerk-Geschwindigkeiten. Genau, das war also diese Geschwindigkeit. Ja, war das. Die hieß dann auch noch Kreditwunsch 10.000 Euro, hieß das Demo. Sehr prophetisch. Und er meinte kurz so, ist eigentlich ein ganz geiles Riff, aber das kannst du nicht so hart spielen. Spiel halt mal unverzerrt und ein bisschen langsamer. Und die haben gedacht, oh Gott, jetzt, was wird das jetzt für eine Scheiße? Also. Und dann haben wir es gespielt und in dem Moment war für uns Erweckungserlebnis alles klar.
Ja.
Okay. Und dann ging der Song, der war innerhalb von 2 Stunden bei der komplett fertig.
Ja, alles. Bei den besten Songs immer so.
Ja. Ja. Und der war natürlich trotz allem auf dem Album ein bisschen odd one out, wenn du so willst. Also, weil so einen ruhigen Song hatten wir in der Tat noch nicht. Aber wir hatten irgendwie alle das Gefühl, der ist was Besonderes. Und der verdient es, gehört zu werden. Und dann sind wir halt wirklich ganz proaktiv losgegangen, haben den Song an Leute verschickt. Alex hat wirklich ganz viele Mails an 1Live und so geschickt und meint so, ey, hört euch den Song bitte mal an. Wir sind ein kleines Label. Ich weiß, ihr könnt mit Donuts wahrscheinlich nichts mehr anfangen und so, aber hört mal rein. Und dann gab es immer mehr Redakteurinnen und Redakteure, die gesagt haben, finde ich geil, Handansätze machen wir klar. So sind Sabine Heinrich zum Beispiel oder so, die hat dann halt den Song gespielt. Und auf einmal haben andere Redakteure das gehört und fanden es auch gut und so. Und siehe da, next thing you know ist, auf einmal nimmt 1Live diesen Song auf Rotation. Zuerst abends, dann rutscht der auf einmal in die Tagesplaylist rein, dann wurde der rund um die Uhr gespielt. Dann ist MTV aufgesprungen und hat ein Video, was ultra dunkel war, was eigentlich allen MTV-Vorgaben nicht entsprochen hat, auf die höchste Rotationsstufe gepackt. Auf einmal sind alle anderen Radios, alle anderen Fernsehsender nachgezogen. Und siehe da, wir hatten auf einmal einen riesen Single-Hit.
Und auch den größten, oder? Also auch Vergleich mit vorher oder sowas. Ja. Vermutlich weit alles hinter sich gelassen.
Ja, war ganz verrückt, wirklich. So sehr, dass wir am Ende des Jahres dann eine GEMA-Auszahlung von dem Jahr bekommen haben und auf einmal über 100.000 Euro GEMA ausgezahlt bekommen.
Ach krass, wegen der Single.
Ja. So. Wow. Und das hat auf einmal unser Label finanziell wirklich untermauert. So. Und dann kamen auf einmal die Anfragen rein. Dann kamen ganz viele Leute, meinten so, auf einmal kam die Dreisat Kulturzeit und haben einen Beitrag über uns gemacht. Ne? Über uns, weißt du?
Ja, ja, ja.
Und auf einmal kamen nur noch so in Anführungsstrichen wirklich handverlesene, elaborierte Anfragen und so weiter. Und du hattest
nicht mehr die Bravo, sondern die Süddeutsche.
Ja, und du hattest Playlisten und du hattest auf einmal ein Indie-Renommee wie noch nie zuvor und so. Und dann wurde es auf einmal sehr gutiert, dass wir alles selbst machen. Und dann waren die Leute total baff, dass wir unser eigenes Label halt haben und dass wir so schnell auch antworten, mailmäßig und so. Wir haben zum Teil, wir haben zu der Zeit die kleinsten Shows unserer Laufbahn gespielt, wenn du so willst. Da waren zum Teil, waren da, keine Ahnung, in Leipzig 80 Leute oder sowas irgendwie bei einer Show.
Und im Vergleich dann, zu 4 Jahren vorher.
Ja, wo 500 bis 1000
genau,
bei jeder Show war.
Eben, ja.
Und wir sind zum Teil wirklich runter von der Bühne, haben uns gerade noch ein Handtuch ins Gesicht geklatscht, haben den Laptop aufgeklappt und 40 Mails beantwortet im verschwitzten T-Shirt, weil wir das Label machen mussten auch. Und von dort aus ging der ganze Bums aber wieder bergauf.
Ey, das war halt krass. Also ich bin ja selber nach Japan gegangen, 2005. Und ich kannte die Donuts natürlich.
Ja.
Kam irgendwann 2008 oder so für ein paar Monate wieder, für die Ferien. Und war auf einer Party, auf der Get Addicted oder so. Und da lief der Song. Ich wusste aber nicht, von wem der ist. Ich habe den nur gehört. Dachte, wow, was ist das denn? Hab irgendwen gefragt, meinen Freund, was ist das? Und dann meinte, das sind die Donuts. Was? Das konnte ich ja nicht glauben.
Ja, und das,
das war einfach, das ist, weißt du, wenn auch mir, weißt du, ich kenne die Band, ich kenne Musik, aber wenn mir das so ging, dass ich es nicht wieder erkannt, wo es natürlich ihr seid, man hört es ja, aber vom Stil her ist es so mutig und so ein Schritt, dass man halt wirklich gemerkt hat, okay, Reset, das ist was Neues. So, ne?
Ja, und so ging es halt vielen Leuten. Und da auf einmal hatten wir dementsprechend wieder da, wo Türen zugeschlagen waren, waren auf einmal wieder neue Türen auf. Und wir sind den Weg dann konsequent weitergegangen und haben mit The Long Way Home 2010 das nächste Album an den Start gebracht und hatten offene Ohren. Und auf einmal konnten wir halt auch einfach zu MTV gehen mit unserem kleinen Label und sagen, schaut mal hier, wir haben ein neues Video, eine neue Single, nennt sich Calling. Ist direkt sofort wieder in die höchste Rotationsstufe genommen worden, in Radios auch gespielt worden. Und dann hatten wir quasi wieder unseren nächsten veritablen Mini-Hit am Start, der das Album halt wieder komplett getragen hat. Auf dem Album haben wir dann weiter ein bisschen romantiert, haben aber mit Vincent Sorg aufgenommen, dem alten Freund aus Mitte 90er, der halt die zweite Demo-Platte für uns gemacht hat.
Wie kommt es, dass ihr nach diesem krassen Erfolg mit Kurt Ebelhäuser, mit Stop the Clocks, nicht nochmal hingegangen seid? Das finde ich echt abgefahren.
Wir hätten das gerne direkt gemacht, aber Florian, unser damaliger Manager noch, der kurz darauf, irgendwann im Jahr 2012, die Segel gestrichen nicht hat bei uns, hat sich so schwer getan, mit Kurt und Carlos zu verhandeln, weil die natürlich auch gesagt haben, wieso, wir haben den größten Single in eurer Karriere, wir möchten so und so viel mehr Geld haben. Was natürlich auch verständlich ist und so, aber Fuffis in den Club werfen konnten wir immer noch nicht. Und dann haben wir halt gesagt, lass uns doch mal zu Vince gehen, das hat doch mit dem auch Spaß gemacht und so. Und diese neue Freigeistigkeit hat man gedacht, kriegen wir auch woanders durchaus hin. Und hat sich ja auch bewahrheitet, dass es eben geklappt hat. Sodass wir erstmal Kurt gesagt haben, wir melden uns wieder, also wir wollen gerne wieder was mit dir machen, wenn die Zeit reif ist, aber so im Moment geht's halt nicht. Mit der Long Way Home haben wir dann also im Grunde genommen wirklich wieder unsere Kampfzone erweitert, die Shows wurden wieder größer und so weiter und so fort und irgendwann haben wir gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt im Grunde genommen so die nächste Kerbe reinhauen in unsere Karriere und Leute halt wissen lassen, wir können dicke Hose und dann haben wir gesagt, wir machen den Grand Münster Slam. Oh, unser erstes großes Münsterkonzert in der Halle Münsterland, eine 6.500er Kapazität.
Also
was echt abgefahren ist, weil ihr ja gerade erst vor gar nicht so vielen Jahren die kleinsten Shows gespielt habt.
Genau. Und dann haben wir quasi geschaut, wie kriegen wir das halt gewuppt. Haben dann irgendwann, glaube ich, erst Against Me gefragt, Support zu sein. Die haben sich aber kurz vorher aufgelöst.
Ja.
Beziehungsweise irgendwie Leute rausgeschmissen und dann waren die nicht mehr available. Und dann haben wir die H-Blocks dazu geholt, die ja auch Münsters Fame waren.
Ja, stimmt,
und die haben dann als Support gespielt. Und dann hatten wir nur 2.500 oder 3.000 Leute, haben die Halle halt dementsprechend verkleinert, abgehängt und so. Aber es war trotzdem so ein Achtungserfolg. Und auf einmal fingen dann Veranstalter wieder an und meinten so, oh, ihr seid doch die mit den Single-Hits, ihr seid doch die, die jetzt irgendwie Halle Münster dann auch und so. Und dann gingen auf einmal ganz neue Türen auf und wir haben ganz andere Festival-Slots gespielt und andere Gagenniveaus erreicht und sowas, ne?
Ach, auch als vorher. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ihr so, weiß ich nicht, 2002 oder so, Amplify the Good Times und so, schon eigentlich krasse Festival-Slots und sowas hattet.
Nee, das waren gute Festivals, renommierte Festivals, aber eigentlich immer so eher so die früher bis später Nachmittag oder sowas.
Ach, abgefahren. Das hatte ich anders abgespeichert.
Die kleinen Festivals, da waren wir Headliner.
Ja, logisch.
Aber die großen Festivals, keine Ahnung, da haben wir eher so immer so nachmittags oder so gespielt.
Ja. Und als dann so hier Wake the Dogs und so kam, dann hat sich das geändert. Dann
genau.
In Deutschland.
Wir haben halt im Grunde genommen echt so ein bisschen auch Hard to Get gespielt und haben halt gesagt, wir nehmen nicht mehr jeden Slot an, weil das war nämlich auch so ein Ding, was uns ganz lange Zeit so im Nacken hing, dass halt die meisten Veranstalter gesagt haben, ey, die machen immer ein Fass auf, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit die spielen, weil das ist ja auch unser Sport-Ethos gewesen oder immer noch.
Ja.
Und da hat sich ja wahrscheinlich die Veranstalter gedacht, ey, wenn die spielen, dann kommen schon ganz früh Leute auf den Sportplatz und saufen. Und dementsprechend wurden wir immer so einen frühen Nachmittagsslots gebucht.
Ja.
Und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht mehr.
Ja. Und ihr wart ja auch immer so nett. Ihr habt euch bestimmt schwer getan, Nein zu sagen.
Und dann haben wir angefangen, Sachen auch abzusagen und abzulehnen.
Ja.
Und ab da haben wir da so ein neues Niveau erreicht. Und als wir dann die Wake the Dogs 2012 aufgenommen haben, war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, lass mal gucken, was jetzt wieder gehen kann. Und dann ist Alex losgegangen. Ganz proaktiv und hat gesagt, wisst ihr was, ich glaube, jetzt wäre ein Punkt erreicht, wo wir mit den Festivalslots und mit all dem, was wir jetzt gerade so machen, mit den Hits in der Hinterhand, die wir jetzt im Petto haben, wo wir jetzt mal wieder gucken können, was Label-Shopping technisch geht. Und dann ist Alex losgegangen und hat sich mit der Universal und mit Columbia und so getroffen. Und am Ende des Tages haben wir dann bei der Universal quasi mit Solitary Man angedockt. Und haben dann geschaut, okay, pass mal auf, lass uns jetzt mal für diesen Release von Wake the Dogs alles möglichst auf sichere Füße stellen und sind zu einer Mediation quasi gegangen, um festzulegen, wer welchen Job inne hat in der Band, auch mit Management und so, und wer welchen Job bekleidet und so weiter und so fort. Und in kürzester Zeit ist dabei rausgekommen, dass Florian gesagt hat, ich glaube, ich bin nicht der Manager, den ihr braucht, oder ich kann das nicht mehr leisten, was ihr von mir möchtet, und hat dann den Deal quittiert.
Ja, so. Und also ihr habt den gar nicht quasi in Anführungsstrichen rausgeschmissen, sondern er hat von sich aus gesagt, die Wege gehen auseinander.
Genau, und Alex und ich haben zu der Zeit halt wirklich schon sehr viel proaktiv mehr übernommen. Ich habe eine Green Day Support Tour klar gemacht. Ja. Alex hat irgendwie das Gros der Managementarbeit gestemmt und Florian hat sie sich immer weiter rausgezogen aus der Sache. Und dann haben wir halt irgendwann im Grunde genommen haben sich unsere Wege getrennt und ab da standen wir auf einmal vor der Geschichte. Okay, wir haben jetzt einen Major Release, wir haben eine richtig fette Kampagne vor uns. Wer macht denn das Management?
Ja.
So, und dann haben wir kurz mit JKP, mit dem Toten Hosen Management, zusammengearbeitet und denen ist dann, kurz bevor Wake the Dogs rausgekommen ist, Tagen wie diese passiert.
Ah, fuck.
Und dann waren alle Kanäle bei denen verklebt.
Dann waren die Prioritäten vermutlich ganz, ganz woanders.
Ja, weil die größte Rockband Deutschlands hat auf einmal noch einen viel größeren Hit.
Ja,
also,
das
war eine Situation, mit der die auch überhaupt nicht mussten umzugehen. Also da mussten die auch erstmal gucken. So. Und wieder ist alles an Mailverkehr und so bei Alex und mir liegen geblieben. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir brauchen ehrlicherweise gar keinen anderen. Wir können das selbst am besten. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben in der Mediation klargemacht, Alex wird unser Manager. Ich werde Präsident der Band und arbeite so ein bisschen zu.
Ja.
Und seitdem machen wir den ganzen Bums komplett selbst.
Das ist eigentlich wie ein Fußballverein. Ne? Ihr habt auf die interne Lösung gesetzt. Ne? Ihr habt den Trainer aus dem eigenen Verein zum Cheftrainer befördert. Ne? Und das sieht man ja auch, das kann funktionieren.
Ja, ne? weil niemand weiß so gut wie du selbst, wie du repräsentiert werden möchtest, was du möchtest und was du vor allen Dingen nicht möchtest. Und dann haben wir ab da angefangen, wirklich die Weichen nur noch zu unseren Gunsten zu stellen und haben dann halt gesagt, pass mal auf, wir möchten gerne einen Song machen, So Long ist da drauf, den möchten wir gerne mit Gastgesang haben. Universal, gibt uns mal ein bisschen Budget, damit wir Frank Turner einfliegen können.
Ja, Mann.
Und der singt den Song. Dann bin ich nach London geflogen, habe da mit Frank das Video gedreht, irgendwie. Dann haben wir abends in der Kneipe gesessen da, nach Drehschluss quasi, und auf einmal diese Mail oder Nachricht gekriegt, dass Tony Sly von No Use for Name gestorben war. Und dann haben wir gesagt, das Video wird dem gewidmet und so.
Ja.
Und diese ganzen kleinen Sachen, diese Herzenswärme, die man mit einem eigenen Label halt an den Start bringen kann oder mit einem eigenen Management, das kannst du nicht mit Gold aufwiegen.
So. Oh, shit, ja.
Und das hat sich dann halt bewahrheitet. Wake the Dogs war für uns der nächste große Schritt. Natürlich mit dem Backing, was wir halt irgendwie von Universal hatten, finanziell, aber die ganzen Ideen für die Kampagne und so, das haben wir halt alles eigentlich selbst gewuppt. So.
Das ist eigentlich schon wieder so eine Zäsur innerhalb der Band, ne? dass ihr wirklich so die Ballasten auch über Bord geworfen habt und mit, klar, großer Unterstützung so von hinten, aber alles selber, die Entscheidungen selber getroffen habt auf einmal so, ne? Und endlich quasi auch euch selbst repräsentiert habt und nicht irgendwelche Major-Labels, die eine schlechte Ansprache haben und irgendwelche Dinge machen, die man nicht will. Ne?
Und dann waren wir auf einmal an dem Punkt, wo wir den Grand Monster Slam das erstmal ausverkauft haben selbst. 6.500 Leute.
6.500 Leute, Alter.
Und dann wurde daraus eine Serie, wenn du so willst. Und dann haben wir auf einmal wieder große Slots gespielt und so. Und irgendwann haben wir eine Show mit Flog & Molly in Österreich gespielt. Und habe ich zu Nathan gesagt, ey, es gibt ein kleines Label, ein deutsches Label, die sind nach USA gegangen, die heißen Okay Good, die bringen da unsere Platte raus. Wenn du zufällig jemanden weißt, wo wir mal Support spielen könnten oder sowas, lass es mich wissen. Und er meinte so, I'll keep you in mind. Und eine Woche später hatte ich das Angebot per Mail, dass wir die komplette West Coast und Midwest Tour von Flog & Molly in den Staaten supporten dürfen. Und
dazu gibt es ja eine Doku.
Genau. Und da sind wir einen ganzen Monat in die Staaten gegangen, haben gesagt, die Visa sind so teuer, dann lass uns einen ganzen Monat frei schaufeln und gucken, was geht. Dann haben wir alle unsere Kontakte mobilisiert, haben West Coast wirklich mit Flog & Molly gemacht, ein paar Shows mit Anti-Flag noch in Hollywood zu deren 20. Jubiläum, sind dann rübergeflogen an die Ostküste und haben da noch eine Woche gemacht, wo wir dann mit CJ von den Ramones gespielt haben und so. Und und haben im Grunde genommen die ersten 20 Jahre oder sowas Bandgeschichte in einer großen Tour nochmal Revue passieren lassen. Von ganz kleinen Shows, so Squad-Shows, wenn du so willst, bis halt große 15.000er Kapazitäten ausverkauft, war alles dabei. Und auf der Tour ist uns auf einmal aufgefallen, ey, wenn Flog & Molly in Deutschland spielen, drehen die Leute komplett schon durch. Hier in Amerika ist es nochmal so viel krasser. Die singen jede einzelne Zeile mit. Und dann ist uns so die Idee gekommen, das muss daran liegen, dass die Sprachbarriere nicht da ist. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht vielleicht mal deutsche Songs schreiben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß, du hast nicht mehr viel Zeit, aber das finde ich halt doch sehr interessant.
Viele Stündchen kriege ich noch hin.
Okay, geil. Da kriege ich auf jeden Fall alles unter, was ich noch fragen will. Ach, dieser absurde, krasse Step zu sagen, nach 20 Jahren und es läuft wieder, es läuft besser denn je. Jetzt singen wir auf Deutsch. Was war die größere Diskussion in der Band? Ob ihr damals auf ein Major-Label wollt oder nicht? Oder ob ihr auf Deutsch singen wollt oder nicht?
Ich glaube, die Major-Diskussion war eine größere, weil nach Deutsch, wir hatten alle Bock. Wir haben vorher so oft von Labels rangetragen gekriegt, mach doch mal einen Song auf Deutsch. Und wir haben aus Verweigerungshaltung gesagt, nein, mach mir nicht.
Ja.
Und jetzt hatten wir das erste Mal aus eigenem Antrieb Bock. Und da haben wir einfach gesagt, lass uns doch gucken, was passiert. Wenn es gut wird, ist gut. Wenn nicht, dann verschwindet das einfach im Giftschrank und ist nie passiert.
Aber ihr habt ja nicht einen Song gemacht, sondern ein Album.
Ja, wir haben eigentlich erst gedacht, ey, wir werden 20, lass uns mal eine 7-Inch rausbringen und einfach nur ein Special machen und mal testen, ob das überhaupt geht. Mhm. Und haben uns dann auch Schützenhilfe geholt von Tim McIlrath von Rise Against und haben mal halt gefragt, hast du nicht Bock, einen deutschen Song zu singen als Ami? Und er hatte Bock und war am Start und da ist dann das Neue bleibt beim Alten rausgekommen. Und wir haben längere Zeit im Studio verbracht und haben aber immer schön weitergeschrieben. Und dann haben wir diese 7-Inch rausgebracht, die ist wohlwollend angenommen worden, wirklich.
Ja.
Mit den ersten beiden deutschen Duno-Songs, offiziellerweise. Und wir haben mal gesagt, okay, ist ein Special. Vielleicht kann man das jetzt auch nicht so richtig werten, aber jetzt haben wir so viele Songs und allen, denen wir die privat gezeigt haben, die meinten halt, ist total geil. Was machen wir jetzt damit? Schmeißen wir den Scheiß weg? Oder bringen wir den raus? Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Fuck it. Wir bringen jetzt ein deutsches Album raus. Und dann haben wir die Karacho geschrieben. mit Vincent Sorg zusammen. Und mit Robin und Toni, unseren Soundmännern live halt auch, die waren auch sehr involviert in diese ganze Arbeit und so. Ja. Und dann haben wir irgendwann diese News gedroppt, dass wir ein deutsches Album rausbringen würden. Und dann saßen auf einmal natürlich wieder alle auf dem dritten Seil, alle Hater, und haben gedacht, na, mal gucken irgendwie. Aber ich glaube, man hört der Platte bis zum heutigen Tage an, dass sie einfach ein unbändiges Wollen halt einfach hat.
Voll. Also man merkt das halt auch, auch als Texter, wie viel Mühe du dir gegeben hast. So. Das ist ja eine ganz andere Sache, auf Deutsch zu texten als auf Englisch. Ne? Auf Englisch wird dir viel verziehen.
Ja.
Auf Deutsch wird jedes scheiß Wort auf die Waage gelegt.
Ja, das stimmt. Ja, und dementsprechend, das habe ich mir wirklich nicht leicht gemacht und so. Und Vincent Sorb war damals derjenige. Als wir bei ihm Demos, wir haben ihm dann diese Demos, die wir selbst so auf eigene Faust mit Toni und mit Robin gemacht haben, gezeigt. Und er meinte so, ist alles schon ganz gut. Aber ey, ganz ehrlich, die Texte sind es noch nicht. Und ich bin richtig sauer geworden. Mhm. Weil ich dachte, ich habe mich hier nackt gemacht vor allem. Und irgendwie ist es dann noch nicht. Er hat dann einen ganz initialen Satz gesagt, den ich bis zum heutigen Tage beherzige. Im Deutschen darfst du keine Füllsätze benutzen. Jedes Wort, jeder Satz muss genauso gewichtig sein wie der davor. Und dann bin ich nach Hause gefahren, war stinksauer, habe eine ganze Nacht getextet und bin am nächsten Tag mit dem Song Junger Mann zum Mitleiden gesucht, mit dem Text rumgekommen. Hab den dahin geklatscht, hab gesagt, letztes Angebot, wenn es das nicht ist, dann vergessen wir die ganze deutsche Geschichte. Und dann waren alle, holy fuck, ja geil. Und dann wusste ich auf einmal, wie mein Sprech sein sollte.
Zu dem Zeitpunkt gab es ja irgendwie mehr deutsche Bands, die auch irgendwie in Deutschland erfolgreicher waren als vorher. Ne? Wenn ich mich zurückerinnere, vor 2010 oder so, gab es so eine Handvoll deutsche Bands, die Leute interessiert haben. Ne? Und auf einmal hast du irgendwie wie Pilz aus dem Boden geschossen, deutsche Bands gesehen, die nicht nur irgendwie gut waren, sondern sich gar nicht mehr verstecken mussten vor den ganzen Ami-Bands oder so. Ne? Normalerweise hat man irgendwie als deutsche Band, die auf Englisch singt, du wirst halt verglichen mit den anderen Bands, die auf Englisch singen, mit den Amis, mit der Creme de la Creme, die hier rüberkommt. Du wirst mit Jimmy Eat World verglichen, mit Bad Religion und so weiter. Ja? Als deutsche Band hast du viel mehr irgendwie, wenn du auf Deutsch singst, die Chance auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. So, war das bei euch auch so ein Ding, dass ihr das gesehen habt, das gemerkt habt und gedacht habt, das wäre mal was, was wir probieren können?
Nee, das ist uns so passiert. Das ist so, wir waren wirklich einfach mit dem Kopf komplett in dem, lass uns eine deutsche Platte machen und lass uns die so gut machen, wie es halt eben geht. Dass das andere nebenher passiert, das ist wie so oft einfach so ein Beifang gewesen, wenn du so willst, was uns so passiert ist, was aber auch wieder total in die Donuts-Historie reingepasst hat, weil wir eigentlich immer, wenn es gewisse Trends und Strömungen gab, die netterweise mitsurfen konnten, aber nicht darauf festgenagelt waren, dass das damit klappen muss. Und da bin ich ganz glücklich drüber. Ja, und auf einmal war dann wieder der Fokus ein ganz anderer. Die Augen waren alle auf uns gerichtet. Wir hatten eine Top-5-Platte auf einmal irgendwie in Deutschland mit deutschen Texten. Und dann kommen natürlich wieder die Anfragen, die klassischen. Sowas wie der Bundesvision Song Contest.
Ja.
Und gute Zeiten, schlechte Zeiten und solche Geschichten. Und wir haben halt da wieder gesagt, oh fuck, ey. Ist das jetzt das Game, was wir spielen wollen? Nee, gute Zeiten, nee, lass das mal sein, wollen wir nicht und so weiter und so fort. Und dann Bundesvision Song Contest, ja, eigentlich schon ein geiler Slot und so weiter, stimmt, aber was machen wir denn da? Und dann hatten wir eben diesen Song Dann ohne mich da drauf und 2015 war ja gerade die erste große Flüchtlingswelle zu der Zeit irgendwie am Start und dann brannten ja wirklich die ersten Flüchtlingsunterkünfte und so weiter und so fort und dieser Unmut wurde ja breit und dann haben wir halt gesagt, wisst ihr was, fuck it. Wir gehen dahin, es ist eine Live-Sendung, Primetime, wir gehen dahin und pinkeln Nazis ans Bein und machen einfach eine Ansage. Alle anderen Bands, die dann da waren, hatten total fette Bühnenaufbauten, Lasershow und einen Baum und so Kram, so große Bühnenaufbauten am Start, Monster-Trucks und so ein Scheiß. Und wir sind einfach angekommen mit unseren Instrumenten. Die haben gesagt, wo ist denn euer Bühnendeko? Ja, wir haben keine, wir möchten einfach nur spielen und im C-Teil eine Ansage machen.
Ja.
Tag vorher waren wir da also angereist für eine Durchlaufprobe. Jede Band hat dann quasi gezeigt, was sie dann macht. Und dann haben wir gesagt, so ungefähr soll unsere Ansage sein. Habe ich das dann quasi vorgemacht. Und auf einmal war totale Aufregung Backstage. Und dann kam ein Aufnahmeleiter an und meinte so, sorry, das könnt ihr nicht machen. Das soll keine politische Veranstaltung werden. Und da haben wir gesagt, ja gut, da fahren wir nach Hause. Das war die einzige Idee, mit der wir das halt machen wollen.
Ja.
Und dann meinten sie, nee, don't kill the messenger. Wir sind hier alle d'accord. Wir finden das super, dass ihr das macht. Aber ProSieben will das nicht. Und ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich, das war unsere Prämisse, weswegen wir überhaupt hier mitmachen, weil wir haben keinen Bock auf Contests, wir wollen für kein Bundesland antreten und so weiter und so fort. Wir wollen hier eigentlich wirklich nur ein Statement abliefern, weil das geht zurzeit so nicht. Da gab es kurze Diskussionen und dann kam es wieder um einen, so, wisst ihr was, es ist eine Live-Sendung morgen, wer soll euch denn den Strom abdrehen? So, macht das, unser Backing habt ihr, komplette Redaktion und Raab und alle. Ja. So. Dann haben wir es am nächsten Tag gemacht, haben halt diese markige Ansage durchgezogen und keine halbe Stunde später hat ProSieben das selbst über ihre Kanäle geteilt. Und innerhalb von 48 Stunden hatten das, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute gesehen. Und am nächsten Tag, wir hatten dann den zweiten Platz verrückterweise gemacht bei diesem Contest, womit wir auch überhaupt nicht gerechnet haben. Mark Forster natürlich auf 1.
Ihr seid gut mit Contests, ne?
Ja, verrückterweise. Und am nächsten Tag, in die ganzen Zeitungen waren aber eigentlich im Grunde genommen, wir waren der Aufhänger, wo es nur hieß, endlich mal wichtige und richtige politische Töne bei einer ansonsten gesichtslosen Sendung und so. Und über Mark Forster als Platz 1 hat quasi keiner gesprochen. Es war die ganze Zeit in Süddeutsche, Taz, Faz, alle hatten quasi uns nur als Aufmacher irgendwie. Was da.
Das Geile ist eigentlich, dass du Nutz ja immer irgendwie politische Menschen waren und auch politische Musik gemacht haben. Aber seitdem er auf Deutsch singt, hört man das erst so richtig, oder?
Ja, ja, wobei man, wir auch da immer gedacht haben, aber so ist das ja mit der eigenen Wahrnehmung. Wir haben immer gedacht, aber wir können doch gar nicht noch expliziter werden, was wir haben Rock Against Bush gemacht und so weiter und so fort. Wir haben, ne? Aber ja, so ist es dann halt. Die Sprachbarriere macht es ja dann doch immer noch mal anders. Ja, am Ende des Tages, also im Grunde genommen zur richtigen Zeit auch da wieder am falschen Ort gewesen, um die richtige Message abzuliefern. Und auch das hat wieder unsere Kampfzone erweitert.
Wenn und ihr habt dann ja auch weitergemacht auf Deutsch.
Genau, dann haben wir mit Kurt dann aber wieder die Lauter als Bomben sind wir dann angegangen und die hat im Grunde genommen ja uns wirklich zu dieser in Anführungsstrichen festen Größe dessen gemacht, was wir jetzt halt heutzutage irgendwie sind. Wir haben die größten Shows unserer Karriere spielen dürfen mit dieser Platte und so weiter und so fort. Haben hinterher noch sowas wie Jamel gemacht.
Ganz
und,
wichtige Sache, finde ich
so. Ja. Und da dann auch einen eigenen Song für Jamel geschrieben und so und Spenden gesammelt. Und jetzt, ja, seit diesem leidigen Corona-Jahr sind wir ja im Grunde genommen mit 25 Jahre Jubiläumstour und so weiter durch, einer Best-of, einer Live-Platte, die wir endlich mal gemacht haben und so. Und mit dem sicheren Wissen, dass all das, was wir machen, immer Donuts ist, solange wir das machen, zusammen halt irgendwie. Wir sind mittlerweile unser eigenes Label, unser eigenes Management, wir haben unser eigenes Studio aufgemacht und. Es, also complete control. Mehr DIY geht im Grunde genommen nicht. Warner sind als Einzige im Grunde genommen mit im Boot als Vertrieb. Ansonsten machen wir alles komplette Mang selbst. Es fühlt sich super gut an. Momentan schrauben wir gerade an neuen Songs, aber wir haben gesagt, ne, natürlich Corona-konform muss das erstmal alles funktionieren und fertig ist, wenn es fertig ist. Aber es ist schon verrückt, dass wir jetzt im 27. Bandjahr sind, die Lauter als Bomben unsere chartmäßig erfolgreichste Platte war, wir jetzt die größten Shows nach 25, 26 Jahren spielen und Sky is the Limit. Wer kann das denn bitte sagen, nach einem Vierteljahrhundert Band sein? Das ist verrückt.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe allerdings trotzdem noch ganz kurze Mini-Fragen, die ich gerne beantworten möchte. Kannst du nur kurz beantworten, aber ich will das wissen. Im Buch ganz vorne, in dem Aufklapptext, da steht eine Handvoll kleiner Mini-Geschichten, die es nicht ins Buch geschafft haben, die mich brennend interessieren. Ja? Zum Beispiel der Tag, als die Donuts beim Videodreh zu Come Away With Me um ein Haar im Atlantik ertrinken.
Ja. Was ist da passiert? Wir sind mit Magnus Herdner damals für das Come Away With Me Video nach Portugal geflogen und haben dort das Video gedreht. Und in dem Video sind wir ja quasi Schiffbrüchige.
Ja.
Und er hat dann irgendwann gesagt, ey, ich möchte euch nicht nur quasi am Strand liegen sehen, nachdem das passiert ist. Ich möchte halt auch sehen, wie euer Boot kentert und so weiter und so fort. Und dann sind wir halt mit einem Ruderboot, was an einem Schlepper festgemacht war, ein bisschen rausgefahren und sind dann ins Ruderboot gestiegen. Und dann meinte der Skipper von diesem Boot, meinte irgendwann, was genau habt ihr hier eigentlich gerade vor? Und dann meinte der Magnus so, ja, die wollen gleich kentern und so weiter, das filmen wir kurz und so weiter und so fort. Und er meinte so, auf gar keinen Fall macht ihr das hier. Die Strömung ist hier so krass. Das geht nicht, ihr werdet definitiv sterben. Dann sind wir weitergefahren, hat er uns an eine ruhigere Stelle gebracht und er meinte, es ist hier immer noch nicht safe, ich sag es nur. Und dann sind wir rein ins Boot und dann haben wir das gedreht, sind gekentert und dann sind wir auf einmal abgetrieben. Wirklich. Und dann haben alle wirklich Panik gekriegt und so und haben uns gegenseitig aneinander festgehalten. Wir sind zum Teil schon untergegangen und so. Ja. Dann wurden Rettungsringe geschmissen, die sind an uns vorbeigetrieben und so weiter und so fort. Und wir haben wirklich eine Nahtoderfahrung gehabt. Es war wirklich um ein Haar, wenn wir alle ertrunken. Das ist kein Witz.
Alles für die Kunst.
Ja.
Nächste Frage ist auch eine Nahtoderfahrung. Das Konzert, als ein eifersüchtiger Ungar Ingo während der Show ins Knie beißt.
Ja. Wenn man im Süßfellner
was war gefährlich
gespielt, ja, das war eher belustigend. Ja. Und es stand ein Pärchen vor der Bühne in aller Kürze und jedes Mal, wenn ich auf die Seite der Bühne gegangen bin, hat die Frau angefangen, mir immer weiter am Bein hochzustreicheln, bis sie mir irgendwann in die Klötze gegriffen hat. Und dann ist ihr Typ eifersüchtig geworden, ist nach vorne gesprungen und hat mir ins Knie gebissen. Und hinterher ging der Abend dann so zu Ende, dass sie ihn verprügelt hat und quasi ihn gebeten hat, sich bei mir zu entschuldigen. Und dann hat er sich bei mir entschuldigt. Und dann sind die beiden in so einer Herzchenwolke Hand in Hand rausgegangen und waren nie wieder gesehen.
Bis auf das Ende, das ist eine Geschichte, die auch bei Black Flag hätte passieren können.
Yep. Aber dann wäre es definitiv anders geendet.
Unglaublich. Die Nacht nach der Show in Werden, als im Hotelbett ein nackter Mann liegt, den keiner kennt.
Ja, da sind wir mit den Beatsteaks auf Doppel-Headline-Tour gewesen, Ende der 90er. Unser Bus ist nach der Show im Jutzfern, ist ja eben auf der Autobahn liegen geblieben. Und da brauchten wir einen neuen Nightliner. Das hieß, wir mussten kurzfristig in ein Hotel einchecken. Und dann sind wir auf so einen Landgasthof eingecheckt. Und ich hatte damals mit Sascha Kramski, unserem Mischer, zusammen ein Zimmer. Und dann sind wir reingekommen ins Zimmer und dann lag ein nackter Mann mit Schnurrbart bei uns im Bett und war ratzevoll und am Pennen. Und dann haben wir den kompletten Tourtross dazu geholt. 18 Leute haben sich ums Bett gestellt, alle Beatsteaks, alle Donuts und Crew, haben Videokamera angemacht und den Typen interviewt, der halt überhaupt nicht klar gekommen ist. Und wir mussten uns tierisch kaputt lachen. Und am nächsten Tag hat dann die Herbergsmama gefragt, wie denn unsere Nacht war. Und wir haben gesagt, da lag ein nackter Mann bei uns im Bett. Und dann wollte die das überhaupt nicht glauben. Und wir haben ihn dann irgendwann beschrieben. Und dann hat sie gesagt, oh hoppla, das ist mein Schwiegersohn, das kommt öfter vor. Der ist glaube ich, Alki. Und ja.
Das kommt öfter vor.
Ja. Stark.
Ja. Wahnsinnsgeschichte.
Ey, so ist es.
Ingo, geiles Buch. Heute Pläne, morgen Konfetti. Überall zu haben. Vielen Dank für das Gespräch.
Das hat viel Spaß gemacht.
Gespräch.
Das war großartig. Bis bald und dann sitzt mal wieder ein bisschen schlonziger hier beide, oder?
Schlonziger und mit mehr Bier vor allem.
Voll geil. Danke dir.
Dank dir. Das war der Fusecast mit Ingo von den Donuts. Mein Name ist David Schumann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
So, das war Ingo. Und David?
Oh, David?
David, ja. Also normalerweise höre ich mir unsere Podcasts ja nicht an oder unsere Interviews teilweise auch gar nicht. Also wenn du eins machst.
Danke, Dennis, danke.
Ja, die halbe Stunde, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Nein, aber die habe ich ja tatsächlich angehört, weil einfach sehr, sehr witzig irgendwie wieder mal. Ja. Ich finde Ingo ist halt genau wie Panzer irgendwie. Oder die Jungs von Donuts sind da sehr wie die Jungs von Itchy. Denen kann ich einfach sehr gut zuhören, die sind einfach sehr sympathisch. Mhm. Sympathisch ist auch das Wort, was mir ganz am Anfang gefehlt hat, was ich über Courtney
bei von... Bei Courtney LaPlante.
Ja, genau.
Das stimmt. Wollte.
Mensch. Ja.
Mann, so jetzt schließt sich der Kreis.
Ja, so. Wenn sich der Kreis schließt, finde ich, ist das auch ein guter Punkt, um aufzuhören.
Das stimmt, auf jeden Fall. Brit. Bevor hier noch irgendeine Störung kommt, bevor gleich der Paketbote klingelt.
Ja, genau. Lass uns es da beenden. Wie immer hier nochmal zuletzt der Hinweis, supportet uns bei Steady, hilft gerade wirklich. Und ja, wie gesagt, es gibt jede Woche Podcaster. Ich habe jetzt zuletzt über Bouncing Souls gesprochen und über Fear Before the March of Flames, was ich finde, ist ein mega Bandname ist.
Ja, das stimmt, aber sehr lang. Also
die haben dann am Ende auch gekürzt. Am Ende waren sie nur noch Fear Before, was ich halt nicht.
Naja, das ist ein bisschen
doof, aber ja. Fear Before the March of Flames ist ein geiler Bandname. War auch eine geile Band. Habe ich einen Podcast zugemacht. Bei Steady kann man da hören, wenn man ein Supporter ist. Ansonsten. Ja, supportet uns, abonniert das Heft, wäre mega und bis in 2 Wochen, ne?
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.